Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Botschaft ist klar und sie ist eindeutig. Im Moment ist es eigentlich egal, wer bei den Bayern auf dem Platz steht. Sie sind einfach zu gut für diese Liga, auch ohne ihre Top-Angreifer Kane, Olise und Diaz. Beherrschten sie Bayer Leverkusen, durchaus Meister von 2024, eindeutig und gewannen souverän und locker mit 3:0. Der Plan von Trainer Vincent Kompany, gar nicht ohne Risiko, ging voll auf. Das sind unsere Themen. Die XXL-Rotation, der VAR, Fluch oder Segen und Reizfigur Wagner. Die Ergebnisse stimmen nicht. Der Unmut wird größer, aber der FC Augsburg ist ein Thema. Und das war vorher nicht immer der Fall. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen, mit der wir all das und viel mehr besprechen wollen. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen. Didi, glaubt, die Schiedsrichter sind oft gar nicht mehr in der Lage, ein Spiel ohne VAR zu leiten. Sebastian Rode, ehemaliger Profi, nicht nur von Eintracht Frankfurt, sondern auch von Bayern München und von Borussia Dortmund. Europa-League-Sieger mit der Eintracht, zweimal deutscher Meister mit den Bayern und Pokalsieger mit Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen an unseren Sky-Experten. Patrick Helm ist aktiv unter anderem für den 1. FC Köln und für Bayer Leverkusen. Er findet, die Bayern haben national keine Konkurrenz. Und das Spiel gestern hat ihn in dieser These bestätigt. Und Ivo Ristic, Ressortleiter Sport bei RTL, auch an ihn ein herzliches Willkommen. Er meint, der FC Augsburg geht einen mutigen Weg, bei dem Rückschläge eingepreist sind. Kannst du dennoch, Ivo, die Kritik an Wagner verstehen, die ja aufkommt, weil er durchaus nach außen relativ offen auftritt?
Kritik ja. Ich muss aber ehrlich sagen, da war schon auch viel Häme dabei, Schadenfreude, da gehe ich nicht mit. Ich mag Menschen, die polarisieren, die Ecken und Kanten haben, die auch mal die Klappe aufreißen. Und da bin ich dann nicht dabei, wenn es mal Rückschläge gibt. Ich mag den Typen Wagner, aber wir müssen natürlich auch drüber reden, ob er auch ein guter Bundesliga-Trainer ist. Und ich glaube, da gibt es Anzeichen dafür.
Genau, er ist ein Typ, wir rufen immer alle nach Typen und die gibt es eben dann nur mit den entsprechenden auch markanten Punkten. Das werden wir nachher im Verlauf dieser Sendung besprechen. Sebastian Rode, ich habe eben die Titelsammlung schon angesprochen. Welches war der schönste Titel?
Definitiv das Highlight meiner Karriere war der Europa-League-Titel mit der Eintracht. Mit der Eintracht dann so einen Titel zu gewinnen, aus der eigenen Region, als Kapitän auch, ist dann schon nochmal etwas Besonderes, als Meister zu werden mit Bayern.
Ja, wie nah sind Sie noch dran an der Eintracht?
Boah, schon sehr nah, bin fast jedem Heimspiel. Noch Kontakt in einen oder anderen Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Und bekomme da schon noch einiges mit.
Das Karriereende liegt ja jetzt fast anderthalb Jahre zurück. Wie haben Sie die Zeit verbracht? Man kann auch fragen, genutzt?
Definitiv genutzt. War immer unser großes Ziel als Familie, auf Reisen zu gehen. Noch keine schulpflichtigen Kinder, von daher sind wir da noch ungebunden. Waren in Neuseeland, waren 4 Wochen in Brasilien, immer wieder kleinere Unternehmungen gemacht und auch sonst weitergebildet müssen.
Schön. Wie sieht man den Fußball, wenn man so ein bisschen Abstand hat?
Entspannter, deutlich entspannter. es geht einem persönlich jetzt erstmal nichts an in erster Linie, aber man fiebert einfach mit den Vereinen, bei denen man auch gespielt hat, vermehrt natürlich auch mit der Eintracht. Aber es lebt sich deutlich entspannter.
Ein Wort vielleicht noch zu den Verletzungen. Also wenn man bei Transfermarkt mal schaut, sieht die Verletzungshistorie von Sebastian Rode. Also das sind, glaube ich, 4 oder 5 Seiten. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie geht's denn jetzt im Moment?
Jetzt auch die Zeit genutzt. Ich habe jetzt eine Teilprothese bekommen vor 9 Wochen ins Knie. Es ging nicht mehr anders. Bin wieder in der Reha, da kenne ich mich aus. Und versuche jetzt wieder fit zu werden, damit ich auch bei der Eintracht-Tradi-Mannschaft noch Leistung bringen kann.
Genau, Karl-Heinz Körbel klopft schon an, der die Traditionsmannschaft der Eintracht managt. Also schön, dass Sie da sind. Und wir werden natürlich jetzt auch ausführlich sprechen über die Bayern. Sind Sie so überlegen, so dominant, wie vielleicht noch keine Mannschaft zuvor in der Bundesliga?
Ja, die Ergebnisse sprechen ja für sich. Also wenn du siehst, Leipzig kriegt 6 Stück, Frankfurt, Leverkusen bekommt 3. Dortmund ist zwar knapp in der Summe, wurden auch eine Halbzeit vorgeführt. Demnach ist der FC Bayern gerade in einer unglaublichen Form. Aber vielleicht für das ganz große Ziel auch vielleicht ein Ticken zu früh, weil die ganz großen Titel gibt es leider erst im Mai.
Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Und Didier Hamann hat auch immer genau diesen Punkt. Es gibt am Dienstag, werden wir natürlich auch ausführlich besprechen, das Spiel bei Paris Saint-Germain. Da wird man dann weitere Fingerzeige bekommen. Der VAR wird uns ausführlich beschäftigen. Didi, ich habe dich zitiert mit der These, dass die Schiedsrichter zum Teil schon verlernt haben, zu pfeifen ohne VAR. Das ist natürlich hart. Aber warum siehst du das so drastisch?
Ja, es wird immer erzählt, dass die Schiedsrichter weiter die Entscheidungshoheit haben, aber es ist ja schon lange nicht mehr so. Also der Videoassistent, der leitet mehr oder weniger das Spiel, weil der bestimmt, wann der Schiedsrichter rausgeht. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren, hatte ich immer den Eindruck, dass in den ersten Pokalrunden besser gepfiffen wird, weil weniger gepfiffen wird. Ein großes Problem ist, dass wenn jetzt in der Bundesliga mit dem Videobeweis das Elfmeter gepfiffen wird, wenn ein leichtes Zupfen ist, und der Schiedsrichter sagt, naja, wenn es nichts war, dann sagt mir der Assistent schon Bescheid. Nur, dann schauen die das an, dann streift er den am Fuß und dann sagen die, da war Kontakt und deswegen ist das keine klare Fehlentscheidung. Das ist ein großes Problem. Ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass besser gepfiffen wird in den ersten Runden. Nur wenn man sich jetzt die Leistungen angeschaut hat während der Woche, was für Entscheidungen getroffen wurden, welche Entscheidungen falsch getroffen wurden, dann glaube ich, ist es wirklich so, dass die Schiedsrichter mittlerweile ein Problem haben, Spiele zu leiten, ohne den Videobeweis.
Im Verlauf dieser Woche hat man den Eindruck gewonnen, egal ob mit oder ohne VAR, irgendwie so richtig passt es nicht. Und dieses Bundesliga-Wochenende hat auch wieder Beispiele geliefert, auch der heutige Sonntag in Köln. All das wollen wir debattieren. Und es gibt aktuelle Entwicklungen an diesem Tage. Felix Fischer bei uns für Social Media unterwegs. Jahreshauptversammlung der Bayern ist immer ein großes Ding. Und die Pokalauslosung, Felix. Kannst du uns schon die ersten Paarungen nennen?
Ich kann euch sogar schon alle nennen, erfreulicherweise. Ich sage erstmal, dass dann eben die dritte Runde, das Achtelfinale am 2. und 3. Dezember dann ausgetragen wird. Gibt's natürlich live bei uns. Und jetzt eben die Partien. Und eine ist besonders schön. Borussia Dortmund empfängt Bayer Leverkusen, also echtes Top-Duell schon im Achtelfinale. Der HSV im Nordduell gegen Holstein Kiel. Union Berlin empfängt Bayern München, Bochum, den VfB Stuttgart, die Hertha, den 1. FC Kaiserslautern, Freiburg, Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach, St. Pauli und RB Leipzig trifft auf Magdeburg. Also auch noch ein kleines Ostduell. Und Patrick hat es angesprochen, die Jahreshauptversammlung. Heute Vormittag, 10.30 Uhr, ging es los hier in München. Und zum einen kann man sagen, es gibt eine neue Bestmarke für die Bayern, und zwar was die Mitglieder betrifft. 432.500 Mitglieder, ist also der größte Verein der Welt und eben nochmal eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und das Gleiche gilt fürs Geschäftsjahr. 24/25 Gesamtkonzernumsatz von knapp 980 Millionen Euro, also auch ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr. Und Präsident Herbert Heiner wurde auch noch neu gewählt. Also es läuft beim FC Bayern, kann man sagen. Vorstandschef Jan-Christian Dresen fasst das so zusammen. Der FC Bayern bleibt wirtschaftlich kraftvoll, sportlich auf Kurs und im Miteinander verbunden. Das ist unser Mir-San-Mir-Dreiklang.
So, und jetzt muss ich nochmal nachfragen. Die Bayern spielen gegen wen?
Union Berlin. In der alten Försterei.
Okay, auch ein interessantes Los. Und all das übrigens mit VAR. Ne? Also ab Achtelfinale mit VAR. Diese Diskussion führen wir dann nicht. Welches Spiel sticht heraus?
Ach, Dortmund-Leverkusen ist immer für Tore bekannt. Das würde ich mir gern reinziehen.
Aber nicht nur das.
Gehe ich mit Verfolgerduell. Ja. Also gutes Duell.
Ja. Bayern an der alten Försterei, geht's heiß her, haben wir gestern auch erlebt, werden wir nachher bei der VAR-Diskussion besprechen. Duell im Norden, also viel zu tun im Pokal. Anfang Dezember findet es statt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, es stimmt auch so. Und jetzt sprechen wir endgültig über die Bayern, bei denen es Vinkovic-Šanić aktuell Schlag auf Schlag geht.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Gerade war noch Bundesliga. Dienstag ist Paris.
Wir haben uns verdient, um in dieses Spiel voll reinzugehen. Es muss Rock'n'Roll sein.
In der Champions League wartet, bei allem Respekt Leverkusen, auf die Bayern vermutlich ein wirklicher Gegner. Bayer war das jedenfalls diesmal nicht.
Was haben wir? Eine gelbe Karte im ganzen Spiel? Mhm. Das ist zu wenig. Aber das ist jetzt nicht der Grund, glaube ich, warum wir das Spiel verloren haben.
Der Grund war wohl vornehmlich in der Münchner Stärke, trotz 7 Wechseln in der Startelf zu suchen und nirgendwo sonst.
War schon ein Novum fast, würde ich sagen. Und das hat aber trotzdem super funktioniert, weil wir überhaupt gar keine Angst hatten. Und wir kennen unsere Mannschaft, wir kennen die Spieler und deshalb war es eigentlich richtig cool.
Hätte es aber nicht Leverkusen motivieren müssen, dass Vincent Kompany seine 3 stärksten Angreifer auf der Bank gelassen hatte? Wohl schon. Aber...
Aber für uns war einfach wichtig, von Anfang an das Tempo so hoch zu machen, dass es keine Zweifel gibt, dass wir, okay, wir haben nicht Harry, wir haben nicht Maike, wir haben nicht Lucho, aber trotzdem wird es kein einfaches Spiel für die Gegner.
Es wurde ein viel zu schwieriges Spiel für eine überforderte Leverkusener Mannschaft, die sich, zugegeben, in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befindet.
Das ist ein Schlag natürlich, aber insgesamt, Bayern ist eine Top-Mannschaft. Wir müssen nach vorne schauen.
Der Blick in die Zukunft jedoch verheißt zurzeit nichts Gutes. Für den ehrgeizigeren Rest der Liga, was die Bayern anbelangt, Leipzig geschlagen, in Frankfurt gewonnen, Dortmund besiegt, jetzt Leverkusen. Nur Stuttgart wartet von den Teams mit hohen Ambitionen noch auf die Bayern, denen mancher insgeheim schon jetzt zum Meistertitel gratulieren möchte. Das aber sollte man sich verkneifen.
Wir haben 15 Spiele gewonnen, das ist gut, aber das reicht nicht und es muss weitergehen.
Die Zeit für Lobeshymnen ist noch nicht gekommen, nicht in der Welt von Vincent Kompany.
Wichtig ist nicht, was die Leute sagen, es ist wichtig, wie wir uns jeden Tag verhalten und trainieren. Und das ist für mich die Objektivität, die wir brauchen jede Woche. Und dann kannst du mal verlieren, dann kannst du mal gewinnen, aber die Objektivität bleibt.
Objektiv betrachtet hat Kompany mit so einer überraschend umfangreichen Rotation wohl geschafft, einen ganz unerwarteten Reiz zu setzen. Und mit der Einwechslung seiner 3 stärksten Stürmer sorgte er dann für einen quasi historischen Moment.
Wissen Sie, welchen Marktwert Sie da auf den Platz gebracht haben?
Keine Ahnung. Nein, wie viel?
Der teuerste Wechsel der Bundesliga-Geschichte könnte das sein. 275 Millionen.
Ja, die Jungs haben sich das verdient.
Es wird ganz augenscheinlich konzentriert gearbeitet bei den Bayern, von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg. Gerade war noch Bundesliga, dann ist schon Paris.
Es muss Rock'n'Roll sein.
Und die Chancen stehen wohl ganz gut.
Ja, man hat irgendwie zugespitzt formuliert das Gefühl, die einzige Mannschaft, die A-Mannschaft der Bayern gefährden könnte, wäre die B-Mannschaft. Mhm. Ist das weit übertrieben?
Nee, also ich würde auch mal gerne mal so ein Training live übertragen, das ist wahrscheinlich spannender. Nein, also ich bin weit davon entfernt, mittlerweile den Mannschaften wie Leverkusen, Dortmund oder egal wem Vorwürfe zu machen, warum man da hier nicht mutiger spielen möchte. Wir haben längst eine Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga mit den Bayern, die enteilt sind. Das gilt auch für den europäischen Fußball. Wir haben da eine Fußballelite, die sich entkoppelt hat. Und wir erleben ja auch in der Champions League, in dieser aufgeblähten Champions League, auch immer häufiger hohe Ergebnisse. Frankfurt, Leverkusen. Und das ist eine Situation, der man sich stellen muss. Das wird Normalität werden und ist schon längst Normalität geworden.
Fakt ist, die Bayern hatten den Gradmesser Chelsea, haben sie auch so weggeschoben. Und was ich halt schön finde bei den Bayern, ist einfach sie haben diese lockere Arroganz wieder, aber im positiven Sinne und dieses Selbstverständnis, sodass sie einfach jetzt wissen, wir spielen gegen Bayer Leverkusen und in den letzten beiden Jahren hätten sie in diesem Spiel so nicht getauscht. Ich glaube, da wäre der Herr Hoeneß am Tegernsee durchgedreht, wenn alle auf der Bank gewesen wären.
Fakt ist, der ist immer im Stadion bei solchen Spielen.
Ja, genau. Aber Fakt ist halt, dass sie jetzt dieses Selbstverständnis haben, zu wissen, wir sind in der Liga wieder so gut. Und wir haben ja nach Pep Guardiola gedacht, so dominant können wir gar nicht mehr sein. Und man hat das Gefühl, jetzt ist es noch mal eine Stufe weiter. Also sie haben Spaß am Spiel. Und da bin ich schon gespannt bei den Spielen PSG und Arsenal jetzt, was so international selbst vom FC Bayern ist. Weil in der Verfassung, wo sie sind, können sich schon mit den ganz Großen mitmischen, aber es darf eben in einem Kader nicht viel passieren und die Jungs wie Musiala und so müssen halt hundertprozentig zurückkommen.
Aber darf man nicht dennoch von einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen erwarten, dass sie sich mehr wehrt? Also hat diese Mannschaft nicht im Grunde fast schon vor dem Spiel aufgegeben? Also so kam das ehrlicherweise fast rüber.
Ich habe versucht, so ein bisschen die Spielersicht auch zu transportieren. Das heißt, du trainierst die Woche auf Bayern hin und du freust dich eigentlich, weil du weißt, das ist momentan das Maß der Dinge in Deutschland und du willst dich ja messen. So, du hast unter Jungland auch einen guten Eindruck hinterlassen jetzt, punktemäßig stehst du sehr gut da und dann siehst du die Aufstellung als Spieler in der Kabine und eigentlich musst du dann denken, so, genau jetzt.
Ganz weil genau.
So hätte man da gesessen und gesagt, guckst dir an, alle sind draußen und da muss doch kein Trainer mehr sprechen. Und das fehlte einfach, diese Leidenschaft und den Willen, da vor Ort was zu reißen. Und wenn du nur mit Angst reingehst, dann wirst du abgeschossen wie alle anderen auch. Aber die Chance gestern war da und dann dieses Ergebnis, das tut für die Bundesliga schon sehr weh.
Ja, egal wie stark die Bayern auch sind, es darf nicht passieren, dass in der Bundesliga jeder nach München fährt und sagt, ich Punkte verschenke mal ab. So darf es nicht sein. Und das war gestern schon enttäuschend von Leverkusen, wie du gesagt hast. Wenn du die Aufstellung siehst, dann musst du auch als Trainer vorangehen. Jungs, hey, heute, da müssen wir den Paroli bieten. Und dann sehe ich, wie die spielen. Hast eine spielerisch gute Mannschaft, gute Jungs, die sich hinten reinstellen. Dafür musst du auch gemacht sein, dass du auf 5-4-1 verteidigst, nur noch im eigenen 16er. Das war meiner Meinung nach nicht der Fall. Das können die Spieler von Leverkusen nicht. Und da war es für mich die völlig falsche Einstellung gestern.
Du hast ja beide Seiten im Prinzip erlebt. Selber Bayern und aber auch Gegner. Hast du das aus Bayern Sicht tatsächlich auch damals schon sehr extrem wahrgenommen, den Respekt derjenigen, die dann da gerade in der Allianz Arena auflaufen?
Definitiv. Als Bayern-Spieler hast du auch so eine gewisse positive Arroganz. Ja. Wenn du ins Spiel reingehst, wenn du dich nicht selbst schlägst, dann gewinnst du auch das Spiel mit den anderen Mitspielern, die du auf dem Feld hast. Und dann ist es natürlich auch schwerer, als Gegner dann da hinzureisen oder wenn die Bayern kommen. Aber trotzdem, du musst diese Galligkeit haben, diese Geilheit. Bayern kommen, du hast nichts zu verlieren, fährst nach München. Egal, wie es ausgeht, nächste Woche hast du wieder einen neuen Gegner. Heute gilt es voll abzuliefern. Und da brauchst du auch keine Angst haben.
Aber die hast du bei Leverkusen gestern nicht festgestellt, diese Galligkeit.
Die war auf gar keinen Fall da. Wie gesagt, du stehst zwar mit 10 Mann hinten drin oder mit 11 Mann mit Torwart, aber es war trotzdem nie einer in den Zweikampf gekommen und das ist dann extrem schlecht.
Herr Neuer hat im Spiel gesagt, dass die Mannschaften schon hierher kommen, Respekt haben. Also ich würde sagen, da ist vielleicht schon ein Stück Ehrfurcht dabei. Das haben sie sich erspielt und erarbeitet in den letzten 3 Monaten. Nur wenn du den Leverkusen dann nach einer Viertelstunde gesagt hättest, wir machen 3-0, wir schütteln Hand und wir fahren nach Hause, dann wären die alle im Bus gelaufen. Ja, die wollten ja nur, die waren ja froh, als sie wieder unter der Dusche standen. Und da muss die Bundesliga natürlich einen anderen Anspruch haben, wenn der Meister vor 2 Jahren, Pokalsieger, Champions League-Teilnehmer hierher kommt. Wir haben doch gesehen unter der Woche, was die Kölner den Bayern Probleme bereitet haben, 40 Minuten. Und wenn das Abseits war, aberkannt wird und die gehen 1-0 in die Halbzeit, ich weiß nicht, was passiert. Und die haben es doch gezeigt, mit weit weniger spielerischen Mitteln oder weit wenig spielerischem Potenzial, wie es die Leverkusen haben. Und wenn ich dann sehe, dass die in der ersten Hälfte, glaube ich, einmal faul spielen, ja, dann frage ich...
Das erste Foul, glaube ich, tatsächlich nach 63 Minuten,
das sind in der ersten Hälfte gar nicht. Das sind alles Nationalspieler, die haben alle viel Geld gekostet. Ja. Und da sind ja noch welche dabei, die auch schon Meister waren. Und da muss ich sagen, da muss die Bundesliga einen anderen Anspruch haben. Und natürlich sind die Bayern im Moment sehr gut drauf und die haben einen Lauf. Und wenn du gewinnst, gewinnen ist genauso eine Gewohnheit wie es verlieren. Ja, und wenn es läuft, dann kannst du das oft nicht aufhalten. Und du hast das in der Anmoderation gesagt, es ist im Moment egal, wer spielt. Sind natürlich, die reingekommen sind natürlich auch sehr, sehr gute Spiele, das darf man nicht vergessen. Aber eine Mannschaft, die man unter den ersten 4 oder 5 erwartet am Ende der Saison, da muss ich einfach zumindest erwarten, dass sie sich wehren. Und das haben sie nicht gemacht.
Aber du siehst ja trotzdem auch bei Leverkusen die Problematik der Führungsspieler. So mal die ganze Achse, wir haben es auch drüber gesprochen, ist weggebrochen. Und genau jetzt siehst du einen Radetzky, einen Tah, einen Xhaka. Genau die fehlen jetzt, Weil das, was ihr gesagt habt, du faulst in der 23. Nicht, dass du einen Foul brauchst, aber diese Körpersprache, die Jungs zu erinnern, hey, die sitzen alle auf der Bank, jetzt los, jetzt ziehen wir.
Wir wehren uns.
Genau, wir wehren uns. Und das fehlt. Und da merkst du auch, dass bei Rob Andrich mit der Kapitänsbinde, es fehlt auch eine schwere Last, der kommt auch nicht in die Spur. Und wenn du selbst keine Leistung bringst, dann bist du auch immer in der Bundesliga so, dass du auch das rauspusten willst. Also die Mannschaft ist eigentlich völlig untergegangen.
Aber es sind ja viele geholt worden. Und die haben ja alle eine große individuelle Qualität. Wie gesagt, die haben alle viel Geld gekostet. Aber dann ist doch genau das ein Spiel, Pat, wo ich sage, das ist das Spiel, wo ich mich zu einer Führungsfigur, wo ich eine Stufe auf der Leiter hochklettern kann. Wo ich sage, heute zeige ich es, was ich drauf habe. Und auf mich ist Verlass. Ja, da muss doch jeder den Anspruch haben zu zeigen. Es gibt doch nichts Schöneres, gegen einen, in Anführungszeichen, übermächtigen Gegner, du hast eh nichts zu verlieren, zu zeigen, wir können mit euch mithalten. Und zumindest den Willen zeigen, dass man bestehen will. Und dann sich so abschießen zu lassen. Ja, und wenn die Bayern gewollt hätten, dann hätten sie ja nur zwei oder drei schießen können. Es war ja nur den Bayern geschuldet, dass es nur 3-0 ausging.
Kurze Zwischenfrage. Gibt es in solchen Situationen Trainer, die in der Halbzeit irgendwann wirklich aussprechen, geht ein bisschen vom Gas runter oder wie regelt ein Trainer das? Gibt er das dem Führungsspieler mit und sagt, genau. Weil du, oder lässt du es laufen und ergibt sich im Spiel so, dass du das irgendwann nur noch verwaltest?
Ja, das musst du machen. Du kannst, ich habe ja das vor einigen Wochen schon gesagt, mit der Laufleistung der Bayern. Ja, sie sind ja, die laufen am meisten, die laufen in der Champions League am meisten. Und ich befürchte nicht, aber ich weiß nicht, ob das bis ins Frühjahr, wie Pat sagt, im März, April, Mai werden die Preise vergeben, ob das geht. Du hast gestern ein Spiel, wo du haushoch überlegen bist. Und die laufen wieder 6 Kilometer mehr.
Na gut, aber das haben sie ja am Ende locker im Sparmodus eigentlich nach Hause
geschaut. Ja, aber wenn du die Daten dann anschaust, wenn die, und auf die müssen wir uns ja verlassen, dann sind sie in so einem Spiel, wo du zwei Klassen besser bist als der Gegner, wieder 6 Kilometer mehr gelaufen. Ja? Und natürlich haben sie es dann zum Schluss verwaltet, aber das machst du als Spieler. Du musst ja irgendwann, musst du mal schauen, weil die ein schweres Spiel unter der Woche, dann geht die Bundesliga weiter, kommen die Länderspiele. Es sind jetzt 8 wirklich fast nur englische Wochen. Deswegen, du musst ja schon schauen, dass du mit den Kräften haushaltest.
Aber du weißt auch, wie es ist, wenn es läuft und du hast Spaß, dann läufst du automatisch.
Absolut. Und
gibt er recht. Und Kompany will das auch so. Er will, dass Ballbesitzfußball mit Laufleistung kombiniert wird und diesem, sagen wir mal, Kräfteverschleiß versucht er durch die Rotation entgegenzutreten. Wenn das so aufgeht wie gestern, vertieft das Vertrauen der Mannschaft in das, was der Trainer macht?
Auf jeden Fall. Da kriegst du das Vertrauen in das System. Jeder ist austauschbar. Jeder kann sich nicht sicher sein. Und ich glaube, das war gestern der Beweis dafür, dass es dann vielleicht doch anders kommt, als die befürchtet. Dass man im April und Mai in der Crunch-Time dann doch nicht zu viel Verletzte hat und diesen Rhythmus und diese Energie beibehalten kann. Und da bin ich schon positiv gestimmt. Also Vincent Kompany hat gestern sehr viel richtig gemacht. Das fand ich auch.
Warst du überrascht, als du die Aufstellung gesehen oder von der Aufstellung mitbekommen hast? Gerade wenn man hört, ohne Kane, dann zuckt man natürlich schon.
Ja, da zuckt man mal kurz. Aber ich habe ja vorher gesagt, das ist ja mittlerweile eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Bayern kann sich das leisten. Und wenn nicht gegen Leverkusen, gegen wen denn dann? Also Leverkusen.
Ja, also gegen.
Wir reden aber von Leverkusen im Umbruch. Einem sehr großen Umbruch mit einem neuen Trainer. Du hast es gerade gesagt, das komplette Gerüst, die Führungsachse ist komplett weggebrochen. Und deswegen mache ich ihnen gestern nicht den großen Vorwürfe, dass sie da ein Stück weit unter die Räder kommen.
Aber was natürlich auffallend ist, wie Sebastian sagt, wenn es läuft, ich will das jetzt gar nicht schmälern, was der Kompany hier geschafft hat, nur wenn es läuft, dann kannst du das oft nicht aufhalten, genauso wie wenn es nicht läuft, wie man jetzt in Augsburg sieht.
Aber also, er hat ja auch dafür gesorgt,
absolut, dass es läuft. Nein, da hat er natürlich seinen Anteil dran, aber im Moment läuft's und was natürlich schon auffallend ist, dass, ja, sie rotieren, aber sie spielen ja eigentlich mit 15, 16 Spielern. Also spielen die 11, die eigentlich immer spielen, dann hast du Bischof, dann hast du Karl, dann hast du Jackson, Guerrero, so. 15, 16 Mann.
Auf den Außenpositionen wechselt er auch. Also mal spielt er ein Boyer, mal spielt ein Leimer. Jetzt hat er ein Stanisic gespielt. Ich finde, er nutzt den Kader anders als in der vergangenen Saison mehr in der Breite oder der Tiefe.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind ja nur 16, 17 Spieler. Und sie haben ja schon ein gewaltiges Pensum abgespult jetzt in den letzten Monaten. Und wenn man sich mal überlegt, was sie in den letzten Jahren Muskelverletzungen hatten. Und das ist ja so, wenn du gewinnst und wenn der Kopf happy ist, dann ist der Körper happy und dann bist du weniger anfällig, dich zu verletzen. Und das ist schon auffällig, dass sie jetzt, seit Saisonbeginn, hatten sie, glaube ich, nicht einen verletzungsbedingten Ausfall. Also die spielen zum Teil dreimal in der Woche, Du hast keine Muskelverletzung, du hast nichts. Die sind immer alle an Bord. Ja, und das ist schon auffallend.
Und du hast immer noch dieses Selbstverständnis jetzt. Und das finde ich halt super. Für eine Mannschaft, wenn er rotiert, ist es auch immer wichtig, gegen wen du rotierst. Wenn du gegen kleinere Mannschaften rotierst, ist es immer der normale Weg. Und Leverkusen hat einen Umbruch, aber ist immer noch Top 5. Und du gibst den Jungs schon das Gefühl, ey, selbst gegen Leverkusen lässt er uns ran. Also du gewinnst natürlich damit auch der Prozess bei Kompanie. Ist vorangegangen und das ist sehr wichtig.
Ich habe das Gefühl, ein Schlüsselerlebnis war für ihn das Viertelfinale in der vergangenen Saison gegen Inter. Das erwähnt er immer wieder. Ne? Dort haben 9 Spieler gefehlt wegen Verletzung und das will er unbedingt verhindern und deswegen versucht er jetzt schon sozusagen 2-3 Steps immer wieder voraus zu sein. Und er hat gestern vorher auch gesagt, warum Rotation, war die Frage. Naja, ich habe auf den Spielplan geguckt und ich wusste, dieses Spiel wird ein Spiel sein, in dem ich rotiere.
Und das macht die Bayern ja eben so gut. Nicht nur die Truppe entwickelt sich weiter, sondern er sie als Trainer auch. Mhm. Und für das es damals mal die C-Lösung war, muss man einfach fairerweise sagen, ist es vielleicht jetzt im Nachhinein die ideale Lösung, die sich FC Bayern vorstellen kann.
Ja, Max Eberl hat ja damals gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Und er hat auch zugegeben, dass er hat an Kompanie gedacht in dem Moment.
Also was natürlich auch zum Erfolg wahrscheinlich beigetragen hat, dass man am Anfang der Saison, dass die Erwartungen vielleicht nicht so waren wie in den vergangenen Jahren. Man hat einen Wirtz nicht bekommen, Woltemade, der Trainer kam letztes Jahr, der nicht erste Wahl war. So, und dann hat man gesagt, dann hat man den Diaz aus der Not, sage ich jetzt mal, geholt, der ein harter Arbeiter ist, der wunderbar reinpasst, der, glaube ich, auch einen großen Anteil hat, dass ein Olise und ein Kane jetzt diese Tore machen und Tore vorbereiten, weil sie einfach einen Spieler auf der anderen Seite haben, der 90 Minuten Gas gibt. Und ich habe das Gefühl, dass sie da am Anfang der Saison etwas enger zusammengerückt sind und gesagt haben, der kam nicht, jetzt zeigen wir denen mal, wie gut wir sind. Ja, und dieses Vorausdenken und sagen, in dem Spiel rotiere ich, das kannst du natürlich nur machen, wenn du gewinnst. Ja, wenn du die letzten 2 verlierst, dann spielt er gestern mit der besten. Ja, natürlich, dann spielt er gestern mit der besten
Elf. Das ist auch ein Anteil von Vincent Kompany. Der ist immer ruhig geblieben in der Transferperiode. Er hat sich jetzt nicht beschwert, dass keiner kommt oder wie auch immer. Also es gibt auch dem Kader Vertrauen, die schon da sind. Und dann glühst du auch noch mal mehr auf und gibst alles für den Trainer.
Wie war das damals mit Guardiola? Hat man vor dem Respekt gehabt? Hätte man sich getraut, dem mal zu widersprechen? Oder wie war das?
Hat natürlich großen Respekt gehabt vor ihm. Es gab auch die verschiedenen Spieler wie Philipp Lahm und Xabi Alonso, mit denen er mehr intensiver im Austausch war, die vielleicht auch mal widersprochen haben. Aber zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, noch wenig Widerrede geduldet.
Hat er viel mit dir gesprochen?
Das hat weniger mit den Spielern gesprochen, sag ich jetzt mal. Für ihn ging es ja mehr darum, er konnte es nie allen erklären, wann er spielt, wie es funktioniert. Das hat ja auch dann so ein bisschen für Störungen gesorgt bei Ribéry, weil der halt unter Jupp Heynckes so immer so getätschelt wurde. Aber ist trotzdem ein fantastischer Trainer.
Ja. Max Eberl, auch Freund. Können jetzt schon als Gewinner gelten, Fragezeichen, oder müssen wir noch abwarten, wie sich die Dinge dann sozusagen final Richtung Frühjahr entwickeln? Nicht, also durchaus in der Kritik, auch hier aufgrund mancher Transfers, die nicht funktioniert haben, aufgrund dessen, dass nicht der Trainer gekommen ist, meinetwegen Alonso, den man gerne gehabt hätte und so weiter.
Also mal unabhängig von den Titeln, die jetzt kommen oder nicht, finde ich schon.
Können jetzt noch nicht da sein.
Ja, genau. Aber kann man schon festhalten, dass beide einen guten Job gemacht haben. Sie haben mehrere Vorgaben erfüllt. Also es ging ja auch darum, auch etwas Geld zu sparen und auch die Personalkosten im Griff zu halten. Sie haben dann auch ausgeliehen und sie haben jetzt auch, zeigt Kompany zusammen mit Eberl und Freund. Das ist ja, das muss man ja zusammen sehen, ne, als Einheit. Jetzt kommen die jungen Spieler auch. Das wurde auch übrigens vom Aufsichtsrat immer wieder mal kritisiert. Wo sind die jungen Spieler? Die kommen jetzt, die werden reinrotiert. Deswegen kann man die schon als Gewinner bezeichnen. Und das würde ich unabhängig davon sehen, ob sie jetzt Titel holen oder nicht.
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer. Es läuft kein Thema. Nur die Entscheidungen, die im Sommer getroffen wurden, die wurden alle von den Spielern getroffen, nicht von der Vereinsführung.
Inwiefern?
Ja, der Woltemade, der durfte nicht, weil dann Newcastle mehr Geld bezahlt hat. Ein Wirtz hat sich für einen anderen Verein entschieden. Die wollten wir beide haben. Einen Sané wollten wir auf Teufel komm raus verlängern. Der Hoeneß hat gesagt, er kann bis August warten. Wer hat die Entscheidung getroffen? Nicht der Verein. Ab und zu wirst du auch zu deinem Glück gezwungen.
Aber einen Diaz hat man geholt, einen Bischof hat man geholt.
Ein Diaz wäre nicht hier, wenn er Sané verlängert hätte. Ganz einfach.
Aber Sie haben einen Kompany geholt. Jetzt egal, ob erste, zweite, dritte Lösung. Aktuell ist er ein absoluter oder scheint sich immer mehr zu einem absoluten Glücksgriff zu entwickeln. Dann war das so gesehen der Königstransfer vor allem.
Ja, das werden wir im April, Mai sehen, Patrick. Wir haben jetzt, und wenn es heißt, die Bayern sind schon Meister, wartet doch mal ab. Es hat immer geheißen, wenn die Bayern schwächeln, müssen die anderen da sein. Wir haben jetzt zwei Mannschaften, die da sind. Lass die Bayern mal eins verlieren und die anderen gewinnen, sind es, glaube ich, zwei Punkte. Ja, das heißt, in anderen Jahren, wenn du 8 oder 9 gewinnst, dann wärst du schon 8 oder 10 Punkte vorgewesen. Das ist jetzt nicht der Fall, weil mit Leipzig und Dortmund zwei richtig stabile Mannschaften da sind, mit guten Trainern, die im Moment das Maximum aus der Mannschaft rausholen. Und deswegen, wie gesagt, wartet doch mal ab. Letztes Jahr hat er okay, da hat er die Jungen nicht genug spielen lassen. Den Karl hat er jetzt eingebunden, er kommt jetzt immer vorbei, weil er gezeigt hat, was er kann in den Spielen, wo er gespielt hat. Und jetzt musst du einfach mal abwarten, was gegen Paris passiert, Arsenal, was dann im März, April passiert.
Sehr gutes Stichwort. Paris ist ein sehr gutes Stichwort. Felix, das ist natürlich das Spiel, auf das jetzt alle gucken, am Dienstag Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern, also gegen den Titelverteidiger. Wie sehen die Fans die Chancen der München?
So ist es. Ich fange trotzdem noch mal ganz kurz an. Also wir haben es gehört, 7 Veränderungen in der Startelf. Da waren auch ein paar Spieler überrascht. Zum Beispiel Serge Gnabry, der nachher sagte, natürlich gab es bei uns auch ein wenig Verwunderung. Und trotzdem war es eben dieser lockere 3:0 Sieg gegen Leverkusen am Ende, das ja vorher 37 Auswärtsspiele umgerechnet, 889 Tage am Stück auswärts ungeschlagen war. Also das vielleicht noch fürs Protokoll. Es war auch einen Tag nach Halloween noch ein kleines bisschen gruselig. Es war dieser 15. Sieg im 15. Pflichtspiel und nebenbei für Serge Gnabry auch noch das 250. Bundesligaspiel und schon sein 95. Tor. Jetzt aber eben der echte Gradmesser am Dienstag bei Paris Saint-Germain und da wird es natürlich dann richtig ernst für die Bayern. Ein anderes europäisches Schwergewicht, die auch erst 1 verloren haben in der Liga und in der Champions League, genau wie die Bayern, alle 3 Spiele zumindest relativ souverän gewonnen haben, unter anderem 2:1 gegen Barcelona. Und deswegen fragen wir PSG gegen Bayern, wie geht's denn aus? Und tatsächlich glauben 72% da an den Sieg für den FC Bayern, nur 18% an PSG und 10% immerhin an ein Remis. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Krache am Dienstagabend.
Gut, viele Bayern-Fans haben abgestimmt, haben die Hoffnung, haben auch eine begründete Hoffnung, auch vielleicht eine Zuversicht. Wie stehen nach deiner Einschätzung die Chancen der Bayern bei Paris?
50-50-Spiel, ne? Also wir freuen uns, glaube ich, alle drauf. Wollte nur kurz mal noch mal auf Didi eingehen. Ich fand es tatsächlich richtig im Sommer, den Wahnsinn, diesen überhitzten Markt, den Wahnsinn nicht mitzumachen. Und finde schon, dass Max da einen guten Job gemacht hat. Und wir müssen uns daran erinnern, wann hat denn PSG übrigens die Champions League gewonnen? Ne? Also nicht mit den Superstars Neymar und Co., sondern jetzt, vergangenes Jahr, im Kollektiv. Auch mit tollen Stars, aber mit entwicklungsfähigen Spielern und im Kollektiv. Und ich glaube, da tut Bayern gut daran, einen ähnlichen Weg zu probieren. Und es wird am Dienstag ein 50-50-Spiel, auf das sich alle freuen.
Also die Bayern sind sehr positiv gestimmt. Ich glaube, der eine hat PSG noch nicht live gesehen. Ich hatte das große Glück, sie in Leverkusen zu sehen. Und wenn Leverkusen gestern vorgeführt worden ist, dann weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, was da passiert ist in der Bayer Arena.
Die Konstruktion hast du sehr gut ins Ziel gebracht.
Ja?
Ja, nee, super.
Also das war, ich habe ja auch schon viele Spiele gesehen, auch auf dem Level gespielt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da mal mitgespielt habe. Eine Athletik, eine Dynamik, ein Tempo.
Aber technische Klasse. Untaktische Klasse. Speed, Trainer spielt eine große Rolle.
Speed mit Technik gepaart, in welcher Passschärfe sie gespielt haben, mit welcher Beweglichkeit. Dembélé,
boah. War aber 10 gegen 10. Hä? War aber 10 gegen 10.
Absolut.
Was es natürlich noch schwerer macht.
Aber trotzdem, du hast schon gesehen.
Gut, aber im Champions League-Finale gegen Inter war es, wenn ich richtig im Kopf habe, 11 gegen 11. Ja, nein, haben wir auch gesehen, was passiert.
Sie haben einfach mit Mendes und Hakimi hinten, da ist wirklich so viel Speed. Und deshalb bin ich gespannt, wie sie Bayern sich machen, weil das ist ein ganz, ganz anderes Kaliber, was sie bisher hatten.
Ja, wenn man das überlegt, Mendes, Hakimi auf den Außenverteidigerpositionen, bei allem Respekt, ne, das ist natürlich schon, das sind schon wirklich die Benchmarks im Moment. Ne?
Und das ist ja auf der 6 nicht anders. Vitinha und Emery, wir haben eben drüber gesprochen.
Fabian ist ein Superspieler.
Ich habe ihn ja auf der 6 gesehen, da bin ich ganz ehrlich, das ist ein anderes 6, was ich da dann sehe. Der ist losgesprintet mit Ball, da wären hier die Muskelfasern stehen geblieben auf der Stelle. Also wirklich ein Tempo. Das hat wirklich einfach so Spaß gemacht, zuzugucken. Und es ist nicht mehr das Assemble, wie es damals war, sondern das ist ein richtig eingeschworener Haufen. Das macht richtig Spaß, wie die Fußball spielen.
Ja, hat er absolut recht.
So, tat ein bisschen weh jetzt?
Ja, tat natürlich ein bisschen weh. Aber in der Kategorie hatte ich mich nie eingeordnet. Und man vergleicht so ein bisschen mit Xavi, Iniesta, Tiki-Taka in den besten Zeiten. Und haben einfach eine atemberaubende Mannschaft mit dem Speed vorne, von hinten raus. Aber es ist auch in einer Entwicklung, die im letzten Dreivierteljahr erst entstanden ist. Wir hatten es im Vorfeld letztes Jahr in der Gruppenphase in der Champions League fast rausgegangen und sind dann Champions League-Sieger geworden. Ich glaube, die Bayern reisen mit einer unglaublichen Euphorie nach Paris, um auch herauszufinden, wo stehen sie wirklich. Gerade freuen sich richtig auf das Spiel. Und egal, wie es ausgeht, sie werden ihren Weg trotzdem weitergehen.
Aber wenn man ja bei so einem Vitinha mal stehen bleibt, ne, was zeichnet so einen Spieler aus? Ich finde, er ist immer noch fast ein bisschen so ein Hidden Champion. Also natürlich kennt man ihn, aber also, der hat ja alles eigentlich. Ne?
Ja, es ist dieses Unspektakuläre auf den ersten Blick. Ja. Aber er hat eine Voraussicht, Ballbehandlung mit links wie rechts. Und weiß immer quasi, in welchem Raum er sich positionieren muss und wie er dann die Bälle und auch die Mitspieler dann inszeniert, ist dann auch eine feine Sache.
Jetzt einmal noch den Ball zurück zu Patrick. Didi hat ja auch so eine Position gespielt. Du könntest jetzt noch mal...
Didi war den Modernen schon verhaust damals. Didi hat noch einen besseren Abschluss zur zweiten Reihe gehabt. Das hat für Didi gesprochen. Das Profil hat sich verändert. Ich habe auch mit Simon Rolfes gespielt. Das ist einfach anders. Das ist eine Athletik, die sehen durchtrainiert aus. Also, die essen nicht mal eine Currywurst für ich mal zwischendurch oder so.
Du bist doch auch immer so in die Fitness gekommen.
Ja, also, ja, absolut.
Hast du überhaupt in jeden Fall.
Keine Dieselmotoren mehr.
Besser nicht, ja?
Nee.
Aber das ist einfach ein anderes Spiel. Also, wenn du sie live siehst.
Aber wir wussten uns zu wehren.
Das ist es,
und
genau.
Das ist, wenn der eine mal mehr Qualität hat, dann muss man sich anders wehren. Und
aber es gibt natürlich auch Spiele, ich kann mich entsinnen, die Bayern haben in Barcelona vor 15 Jahren unter Klinsmann 0-4 verloren. Und danach haben die Spieler gesagt, wir sind gar nicht ins Grätschen oder irgendwas gekommen, weil immer war der Ball schon weg. Paris ist halt auch schon wirklich top. Sind die Bayern, die aus der Bundesliga halt kommen und da jetzt dann eben Gegner der Kategorie Leverkusen hatten, dem gewachsen am Dienstag? Du musst ja schon in irgendeiner Form so ein bisschen umswitchen.
Ja, ja, die Bayern sind immer mit Brand gefährlich. Also wenn die Bayern da am Dienstag gewinnen, würde mich nicht wundern. Mhm. Also ich glaube, dass sie im Moment jedem Gegner Paroli bieten und bieten können. Und interessant wird es halt erst, wenn sie mal eins verlieren oder vielleicht zwei. Vielleicht passiert das nicht bis Weihnachten. Aber dann wird interessant sein, was der Trainer macht, wie er es macht. Ob sie dann in der Lage sind, sofort wieder in die Spur, weil mit Paris und Arsenal kommen jetzt zwei sehr gute Mannschaften.
Also danach sind wir schlauer, ne? Das kann man schon so sagen, was die Bayern international leisten können.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du natürlich jetzt mit diesem Modus, haben wir glaube ich beide 9 Punkte, kannst du natürlich mal eins verlieren. Mhm. Ja, aber natürlich will Paris zu Hause schon zeigen, dass sie wieder den Anspruch haben, den Titel zu verteidigen. Doué hat sich glaube ich verletzt, der fehlt. Haben natürlich mit Barcola und Kvaratskhelia haben sie immer noch tolle Spieler auf den Außen. Dembélé ist wieder zurück. Also das ist, ich freue mich aufs Spiel, weil das ist ein Leckerbissen. Es sind im Moment zwei der besten Mannschaften, aber wie gesagt, die Bayern im Moment in der Form, die sind brandgefährlich.
Ganz kurzer Tipp, also Didi glaubt, Bayern gewinnt.
Ich habe den Tipp ja gesehen, am liebsten würde ich mich enthalten. Ich tippe auf Unentschieden.
Ich tippe 2-1 für Bayern.
Ich gehe mit Didi, X, unentschieden.
Ich glaube, ich wünsche Bayern einen Sieg, aber ich glaube, dass PSG das macht. Und bin sehr gespannt übrigens auf vielleicht, ob Kompany vielleicht hier und da so eine taktische Komponente mal neu reinbringt.
Also welche? An welche denkst du?
Ja, also mal gucken, ob die Mannschaft auch in der Lage ist, auch ein anderes System zu spielen oder mal während des Spiels auch umzustellen. Also ich finde das aus dem Gesichtspunkt sehr spannend, ob sich Kompany auch weiterentwickelt, weil da trifft er schon auf ein echtes Coaching-Brain am Dienstag.
Absolut. Also die Bayern bei Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag. Wir haben ja schon besprochen, warum man sich darauf freuen sollte. Und es gibt noch 1000 Gründe mehr. Es ist wirklich ein tolles Fußballspiel oder wird vermutlich eins. Und wir sprechen gleich über den VAR. Im Pokal gab es ihn nicht, in der Bundesliga ja. So richtig zufrieden war keiner. Wir werden es gleich diskutieren. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ich habe gelesen in der Vorbereitung auf die Sendung, kein VAR ist auch keine Lösung. Das trifft das Ganze, glaube ich, ganz gut. Also die Schiedsrichterleistung im Allgemeinen, das Thema VAR im Besonderen, erhitzt die Gemüter. Und das hat auch Stefan Herchenhain festgestellt.
Der Ton wird rauer. Wir sind nicht in der Lage, richtige Entscheidungen bei Foul oder nicht Foul zu treffen.
Das will ich und das dürfen wir auch nicht mehr akzeptieren.
Wo kommen wir eigentlich hin? Also ich verstehe es nicht mehr.
Das ist definitiv auch nicht mehr hinnehmbar.
Die Unparteiischen in der Kritik. Frankfurt fassungslos über den Pfiff vor dem möglichen Führungstreffer durch Wahi.
Also ich sehe ehrlicherweise keinen Foul. Am Ende, wieso haben wir den Videoschiedsrichter? Genau wegen solchen Fällen. Dann lass das Ding laufen und dann schaust du es an. Und wenn du glaubst, dass es dann tatsächlich ein Foul war, dann kannst du es immer noch als Foul bewerten.
Bei Union hingegen kommt der VAR zum Einsatz. Aber es dauert.
Ich verstehe es nicht. Also jetzt bei allem Respekt. Das ist lächerlich.
Rund 5 Minuten brauchen die Schiris, um am Ende das Tor doch abzuerkennen.
Entweder ist Abseits oder keine Abseits. Ja, dass er ihn da reinschickt, ob passiv oder aktiv, interessiert nicht. Warum mischt er sich da ein?
Der VAR bleibt ein Reizthema, sogar dann, wenn er wie im Pokal gar nicht zum Einsatz kommt.
Jetzt hätte man einmal den VAR gebraucht, jetzt ist er nicht da.
Wenn du immer mit Navi fährst, wirst du die Wege nicht auswendig lernen und das Navi ist halt der VAR.
Der VAR. Fluch oder Segen?
Patrick, nutzt du denn das Navi auch, wenn du irgendwann keine Straßenkarte mehr lesen kannst?
Ich bin Typ Kartenleser.
Ja?
Ja, finde ich schon mal gut. Also ich versuche schon, Dinge einzumerken. Und man muss ja schon fairerweise sagen, der VAR greift ja erst, wenn du falsch fährst. Also vorher geht es ja auch so. Also da greift er nicht ein.
Aber du hast zur Sicherheit ein Navi oder nutzt es wirklich nicht?
Geld sparen habe ich nicht. Nee, doch, habe ich doch drin. Brauchen wir immer mal. Aber es ist einfach so, wenn du die Werte guckst, durch den VAR sind 92% der richtigen Entscheidungen getroffen worden. Aber der Weg dahin ist einfach gerade ein bisschen mühsam.
Woher kommt die Zahl?
Durch Lutz Wagner. Mhm. Brauchst immer eine gute Quelle. Und demnach, das Thema ist ja, wie lange dauert es, wann greift er ein? Und da sind sie alle irgendwie unschlüssig. Über die Szenen von gestern brauchen wir nicht zu reden. Die sind ja richtig so. Das Problem ist nur einfach, dass du einfach die Schiris total verunsicherst.
Also ich finde, über die Szenen von gestern mit Union kann man schon reden. Ich würde es gerne, es gab heute bei Köln HSV auch eine durchaus strittige Entscheidung, aber fangen wir mal bei dem an, was der Pokal geliefert hat. Also da gab es die Entscheidung, die wir eben gesehen haben, Köln gegen Bayern, das Tor der Bayern hätte nicht zählen dürfen. So, jetzt kann man dann, es gibt es Leute, die sagen, wir brauchen den VAR auch im Pokal und andere sagen, siehst du mal, das zeigt, die Assistenten vor allem, aber die Schiedsrichter generell, haben angefangen zu verlernen, wirklich ad hoc Entscheidungen zu treffen, die dann auch zählen. Wie siehst du es?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es verlernt haben. Ist aber unglaublich schwer, wenn du 3 Tage vorher ein Spiel pfeifst, wo du immer ein Backup hast oder so ein Airbag hinten dran und dann selbst entscheiden musst, innerhalb von kürzester Zeit, ist es das jetzt? Und im Hinterkopf hast du noch, ach, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, der VAR greift ein oder nicht? Das ist extrem schwierig. Jetzt kannst du natürlich sagen, erste, zweite Runde Pokal. Ja, wenn du dann ausscheidest, weil der VAR nicht da war und hättest aber viel weiterkommen können im Pokal, dann sind das Einnahmen, die einem verloren gehen, die dann extrem wehtun, gerade auch für kleinere Vereine. Und ja, aber insgesamt, Dortmund-Frankfurt war auch so ein Fall. Mhm. Das Spiel wird dann fast reduziert auf diese Szene vor dem Dortmunder Tor. Sven Jablonski hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat selbst Axel Hellmann gesagt, dass er sehr, sehr gut gepfiffen hat. Es sind halt extrem schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. Und da möchte ich manchmal auch nicht in der Haut der Schiri stecken.
Bist du denn der Meinung, dass man den Pokal, den VAR, dann einführen sollte? Auch schon in den Runden davor, da, wo es möglich ist? Oder sagst du, entweder ganz oder gar nicht. Man könnte ja auch argumentieren, man lässt ihn dann ganz weg und zieht den Wettbewerb diese eine Saison ohne VAR durch.
Tatsächlich müsste man dann sagen, man zieht es bis zum Finale vielleicht sogar durch, komplett ohne VAR, den Pokal, um Chancengleichheit für alle zu generieren. Oder ja, man muss es halt einführen, auch in den sauren Apfel beißen. Die bedeuten ein paar mehr Kosten, auch in der ersten und zweiten Runde.
Oder via Tablet, das wurde jetzt auch diskutiert.
Ja, wäre natürlich eine Alternative.
Also entweder du spielst den ganzen Wettbewerb mit oder den ganzen Wettbewerb ohne. Wie willst du denn den Heidenheimern und den Frankfurtern jetzt erklären, dass in der nächsten Runde die Dortmund und vielleicht der HSV durch eine Entscheidung nach Videobeweis noch eine Runde weiterkommen. Also entweder du spielst ganz mit oder ganz ohne. Und ich verstehe natürlich die Problematik bei den kleineren Vereinen in den frühen Runden, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Weil du machst ja jetzt auch nichts anders. Du hättest ja theoretisch, es waren glaube ich zwei Stadien in der zweiten Runde, wo es nicht ging, oder einmal in Cottbus und noch eins. Und du machst jetzt auch nichts anders. Also entweder alles oder gar nicht. Und danke, Sebastian, dass du sagst, dass die Schiedsrichter einen Airbag dran haben, den sie jetzt nicht haben. Der Videobeweis hätte nur funktioniert, wenn die Schiedsrichter weiter so pfeifen wie vorher und überhaupt nicht nachdenken.
Du meinst den Videobeweis im Allgemeinen?
Im Allgemeinen überhaupt nicht nachzudenken, dass da einer ist. Die sollen ihr Spiel pfeifen. Der Videobeweis wurde damals eingeführt. Wurde mir wieder das Maradona-Handtor gezeigt, dann gab es mir in Hoffenheim, war aber ein Loch im Netz. Dann war das Phantomtor, wo ich selber dabei war, von Thomas Helmer gegen Nürnberg vor Ewigkeiten.
1994,
für, ja, glaube ich. Für diese eklatanten Fehlentscheidungen. Deswegen wurde er gebracht. Und jetzt sehe ich, dass pro Spiel 2, 3, 4 und 5 Mal der rausgeschickt wird. Wir müssen die Eingriffe auf ein Minimum reduzieren, das haben sie schon gemacht. Wir dürfen, sage ich mal, im Schnitt bei 9 Bundesligaspielen, würde ich sagen, darf der Videoassistent 3-mal einschreiten, in allen Spielen. Dann kann das funktionieren. Nur jetzt, die wissen noch gar nicht mehr Bescheid. Die wissen noch gar nicht, am Samstag sagen, heiß, Fahne unten lassen, weil erst, wenn die Situation geklärt ist. Ja? Jetzt hat 3 Tage später ist Pokal, da muss die Fahne direkt hoch. Ja? Und in Köln hat er vergessen, die Fahne hochzunehmen, weil er vielleicht gedacht hat, dass es einen gibt oder doch keinen gibt. Und die Leistungen der Schiedsrichter, es tut mir leid, haben eklatant nachgelassen. Sie pfeifen sehr viel schlechter, weil sie wissen, wenn es eine Fehlentscheidung gibt, dann ist einer. Und die Entscheidungshoheit muss beim Schiedsrichter sein.
Gut, aber diesen Aspekt bekommst du grundsätzlich nicht weg. Den wird es immer geben.
Ja, aber das ist schon lange nicht mehr so. Aber das haben wir einreißen lassen in den letzten 6 oder 7 Jahren.
Ja, aber das ist sicherlich ein Problem des VAR, der Einführung des VAR. Markus Merk hat bei Sport 1 gesagt, es gebe grundsätzlich Kompetenzmangel. Ich zitiere das wörtlich, ohne Ende. Und er hat eben auch darauf hingewiesen, eigentlich war der VAR gedacht als Backup. Ja, aber er ist jetzt im Moment eben
der Entscheider.
Jedenfalls kann man das so.
Es ist ein schleichender Prozess von einem Assistenten zum Oberschiedsrichter. Du merkst es auch teilweise an den Reaktionen und am Verhalten der Schiedsrichter, wenn sie plötzlich ins Leere gucken. Dann weißt du schon, jetzt wird schon wieder im Hintergrund geredet, jetzt wird schon gecheckt. Und das ist einfach zu viel. Da muss man aber auch sagen, fairerweise, wenn man sich jetzt die O-Töne von gerade eben anhört, ja, auch die Liga tut den Schiedsrichtern keinen Gefallen. Auch hier wird sehr gerne alles in einen Topf geworfen und umgerührt. Also Horst Held liegt falsch, meiner Meinung nach, wenn er sagt, da darf nicht gecheckt werden. Doch, es wurde gecheckt, aber nicht, ob es abseits war, sondern ob es aktiv oder passiv war von Khedira. Und das ist durchaus checkwürdig. Ja. Und ehrlich gesagt, auch Dino Topmüller fordert ja, dass das eine klare Situation für wahr ist. Das ist auch meiner Meinung nach.
Aber mal einmal inhaltlich. Wäre es jetzt eine glasklare Fehlentscheidung gewesen, den Treffer laufen zu lassen? Weil es geht darum, ob dem Freiburger Torhüter Atubolo die Sicht genommen wird oder nicht. Er hat im Interview nachher gesagt, ja, aber wenn man sich das anschaut, kommt man da wirklich zu dem...
Patrick, die Sicht zum Ball wird ihm
also
genommen.
Also ist es da eine Glas... Aber da sind ja 5 Spieler davor.
Aber der Höhler, wenn der Khedira da im Abseits steht, der hindert ihn doch, den Ball zu klären. Wenn der da nicht steht, dann kann der Höhler den Ball klären. Und der Ball geht dem Höhler durch die Füße und geht 10 cm an der Hacke von Khedira dabei. Du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht aktiv ist.
Hätte der Fußball in seiner Gesamtheit Schaden genommen, wenn das Tor gezählt hätte?
Nee.
Der VAR hätte Schaden genommen.
Nein. So. Ja, das macht er so.
Aber wir müssen schon, ne, also wir haben auch einen Kollegen Hansi Küpper gerade gehört. Ja. Ich liebe ihn, den Kollegen, ich kenne ihn schon lang. Aber auch da, ne, da wird von Frechheit gesprochen. Da wurden halt 2 Szenen gecheckt. Erstmal, ob es vorher faul war. Und dann wurde noch eben diese Abseitsposition gecheckt. Und das dauert nun mal. Ich bin jetzt wirklich kein Schiedsrichterversteher. Aber wir müssen auch ein bisschen uns vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, das dauert. Wir hatten heute Hamburg, das gleiche Thema. Da werden 2 Situationen in einer gecheckt. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja, aber wenn das 7 Minuten unterbrochen ist, das ist...
Warum aber willst du Gerechtigkeit oder nicht?
Nein,
Die Frage ist, wie hoch ist der Preis für die Gerechtigkeit?
Das ist eine andere Diskussion.
Guck mal, die führen wir auch noch. Also das ist jetzt hier die Situation, die es heute Nachmittag gegeben hat. Der vermeintliche Anschlusstreffer des HSV durch Vieira. Ursprünglich dachte man, also es gehe in erster Linie um Abseits, aber dann ging es um was anderes. Wir hören den Schiedsrichter gleich, der das Ganze erläutert. Es geht hier, Pat, um Faustchen. Diesen vermeintlichen Rempler.
Ellbogen.
Genau, oder Ellenbogen.
von Philipp war es, ne? Mhm. An Martel.
Ja, hier wurde Abseits und Foul gecheckt. Ne?
Ja.
Am Ende, wenn er clever ist, sagt er, es war Abseits, dann hätte man nämlich die Diskussion nicht, ob das ein Foul ist oder nicht, weil für mich war es keins.
Wir hören den Schiedsrichter mal. Der hat sich dann auf dem Platz versucht, oder er hat sich geäußert und hat versucht, die Dinge klarzustellen.
Das Tor wurde überprüft. Sowohl auf eine mögliche Abseitsposition als auch auf ein Foulspiel im Vorfeld. Am Ende liegt ein klares Foulspiel vor. Der Arm ist im Gesicht des Verteidigers. Dadurch kann er nicht zum Kopfball sauber gehen. Die finale Entscheidung lautet deshalb kein Tor, Abseits, Foulspiel.
Und da kommt er dann selber durcheinander. Das ist auch eine wahnsinnig schwierige Situation. Also der hat ganz viel Kommunikation und so weiter. Ich habe manchmal auch das Gefühl, man überfordert die Schiedsrichter mit all dem.
Es ist einfach zu viel. Guck mal, wir sitzen hier zu fünft und jeder hat seine Meinung. Also jetzt musst du dich mal in die Schiedsrichterrolle reindenken. Also ich will die Position nicht haben. Du hast ja schon super gesagt. Ich war damals mit Köln 2 Teil davon, von diesem Pilotprojekt. Wir haben es getestet in Köln. Und wir haben dann geübt mit den ganzen Schiedsrichtern. Die mussten alle nach Köln kommen. Und wir haben schon gesagt, das ist ja gut und schön, dass er hilft. Aber wie muss das als Mensch sein, wenn du immer weißt, da gibt's eine Maschine, die dich dann verbessert. Das kann nicht dazu führen, dass du dieses Selbstvertrauen als Schiri hast, so ein Spiel zu leiten, weil du immer weißt, es kommt einer, der es für dich entscheidet. Und jetzt ist es so, wie du es gesagt hast, nicht mehr der Schiri entscheidet, sondern der VAR. Auch wenn der oft richtig entscheidet. Aber es kann nicht sein, dass die Emotionen 6-7 Minuten brauchen, bis eine Entscheidung hergefunden hat. Und dann hatten wir es gestern bei Berlin.
Würdest du denn sagen, um das mal konkret zu machen, man sollte dann eine Begrenzung einführen der Entscheidungsfindung im Sinne dessen, dass man sagt, wenn man länger als 1,30, 2 Minuten braucht, kann es sich nicht um eine klare Fehlentscheidung handeln?
Exakt. Oder auch vielleicht auch ein bisschen was zu den Trainern, auch vielleicht eine Challenge reinzubringen, dass man sagt, wie im Tennis, jeder Trainer hat die Chance, das wird gerade getestet und das macht in meinen Augen Sinn, dass ein Topmaler sagt, pass auf, gefällt mir nicht. Hier, ich heb die Fahne, das testen wir jetzt
dann
mal.
Dann könnte aber die Entscheidungsfindung dennoch lange dauern. Dann haben wir am Ende die Diskussion, haben Sie 2 Minuten oder 2 Minuten 1, auch wieder schwierig.
Wir haben ja auch das Thema, zum Beispiel gestern über Berlin, einmal muss der Schiri selber gucken und das zweite Mal wird es vom Kölner Keller entschieden. Warum kann der Kölner Keller nicht sich so klar ausdrücken und sagen, pass mal auf, mein Freund, ich helfe dir, so ist es, so entscheidest du jetzt. Aber die sind ja auch da am Rumwühlen und wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann heißt es immer, guck du doch noch mal und dann wird's ja immer unruhig im Stadion. Aber
jetzt stell dir mal so jemanden wie Altekind vor. Sagst du dem einfach aus Köln, mach das so oder lass das?
Nein, also Dennis Altekind ist auch
von der Persönlichkeit
her. Ja, genau, als Persönlichkeit. Er macht ja auch einen ruhigen Eindruck immer auf alle Spieler. Man sieht's ja bei Daniel Schlager. Er fühlt sich ja selbst unwohl, das vorzutragen. Und ist nicht ganz so in seiner Entscheidungsfindung komplett, dass es richtig ist. Also
hattest du das Gefühl, er war noch unsicher mit der Entscheidung? Weil ob das jetzt auch da wieder, wenn du das Tor stehen gelassen hättest, hätte doch keiner sagen können, das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Bitte.
Also die Sache ist ja die, Patrick. Als das losging, habe ich gesagt, wenn sich der Schiedsrichter dann das nochmal anschauen soll oder muss, dann ist der Tatbestand einer klaren Fehlentscheidung schon mal nicht gegeben. Das heißt, für mich, ich habe gesagt, das kann nur funktionieren, wenn der Keller das entscheidet. Ja, weil dann würden die sich dreimal überlegen, ob sie reingehen oder, und jetzt bei jedem Schmarrn werden die rausgeschickt.
Knut Kircher schon versucht, das wieder auf ein Maß runterzubringen, dieses Kriterium der glasklaren Fehlentscheidung in den Vordergrund steht.
Wir haben in Elversberg einen Elfmeter gehabt, das war Hanebüchen. Ich habe lachen müssen, ja. Ich würde diese mehr einmal in Frage stellen, dass es den Fußball gerechter gemacht hat, weil es reicht eine Entscheidung, um das falsche Ergebnis zu bekommen, ja. Also ob er den Fußball gerechter, ich bestreite das. Ja. Und wir haben viel oder alles verloren, weil wenn sich die Fans und der Spieler über ein Tor nicht mehr freuen kann oder darf oder wartet, dann sind wir dabei, den Fußball tot zu machen. Ja. Wir haben viel verloren und wir haben wenig bis nichts gewonnen. Immer noch sehr viele falsche Entscheidungen haben. Und der Fußball ist der einzige Sport, der in der ganzen Welt gespielt wird. Warum? Weil es ein fließendes Spiel ist.
Ja.
Und jetzt haben wir heute 7 Minuten für mich ist das Abseits, das ist kein Foul. Ja? Und die andere Sache ist, wenn wir den Video, es wird wahrscheinlich passieren, dass wir den nicht mehr haben. Wir haben eine Schwalbe von Vieira am Mittwoch in Heidenheim, ja? Wo er nicht berührt wird. Der Elfmeter wird gepfiffen, kein Videoassistent, der steht. Normalerweise muss der Spieler gesperrt werden. Und das ist mit das größte Geschwür, das im Moment in den Fußball kommt, ist diese Fallerei. Und die würde dann auch aufhören. Weil im Moment schauen die das an und sagen die, ja, da war leichter Kontakt, das war keine Schwalbe. Diese Fallerei ist ein großes Problem im Fußball. Das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und das ist auch etwas, was mit dem Videobeweis, glaube ich, wenn irgendwo Kontakt ist, schmeißen sie die Leute sich zu Boden.
Statistisch gesehen macht er ihn aber schon gerechter.
Nein, es macht ihn. Es macht
aber
ihn,
wir zahlen einen hohen Preis dafür. Ja,
du hast nicht mehr 95%, du hast 98%. Aber die 2% falschen Entscheidungen, ist es sehr oft der Fall, dass diese 2% der Grund sind, dass wir nicht das richtige Ergebnis
haben. Aber die jetzt einmal konkret gemacht, das heißt also, du bist der Meinung, kein Videobeweis, wenn ich das richtig verstehe, auch im Pokal nicht. Das heißt, du würdest im Pokal dann auch lieber nehmen, dass das Tor der Bayern in dem Fall wegen Abseits irregulär war und nimmst das in Kauf. Ich halte einen Punkt dagegen. Der Schiedsrichter, das Schiedsrichtergespann wäre in diesem Fall sozusagen wären die einzigen Menschen im ganzen Stadion, die nicht sozusagen auf die Bilder zurückgreifen können. Ich habe das am Mittwoch in Köln erlebt. Also ich kann da eine Argumentation komplett teilen.
Früher ging es doch auch fertig.
Ja, da gab es aber auch noch keine Handys und keine, wo das Video der entsprechenden Szene schon rumging und alle wussten, hey, das ist doch Abseits und so weiter.
Es geht nicht mehr ohne.
Es gibt eine Liga Schweden übrigens, die spielen ohne. Die haben, soweit ich das verfolge, also ich habe da ein bisschen zugelesen.
Haben die Fans
die sind nicht unzufrieden damit. Ja. Auf der anderen Seite ist ja irgendwie die Büchse der Pandora, wenn man das mal so bildlich ausdrücken will, geöffnet.
Ja, das ist wie Pet auch sagt, es gibt keinen Weg zurück im Grunde.
Nein.
Wenn du es einmal eingeführt hast und es für besser hältst, dann ist es schwer, dann nochmal rauszukommen.
Wir nutzen doch alle immer noch das Navi, oder nicht? Weil es besser ist. Und deswegen bin ich auch dafür, dass es gibt keinen Weg zurück, da gebe ich dir recht, aber wir zahlen einen hohen Preis. Und jetzt, glaube ich, müssen die Schiedsrichter lernen, damit besser umzugehen. Also wir waren gerade bei den Persönlichkeiten, Aytekin. Das ist das, woran ich jetzt wirklich den DFB festmachen möchte und die Schiedsrichter. Diese Entwicklung von Persönlichkeit, die Persönlichkeitsentwicklung, dass man das noch mehr aufnimmt in die Ausbildung, dass man schaut, dass man starke Persönlichkeiten auf dem Platz hat, die auf dem Platz Entscheidungen treffen. Mittlerweile habe ich manchmal fast schon, als wäre es FIFA, ja, so fremdgesteuert. Du hast schon das Gefühl, das hat man gerade eben auch beim Kollegen Schlager gemerkt, dass eine Verunsicherung da ist und dass man im Prinzip schleichend aus einem Assistenten einen Oberschiedsrichter gemacht hat. Und den Preis sollten wir nicht zahlen. Und dann natürlich noch das Thema Emotion, wenn du dich nicht mehr freuen kannst, nur ganz verhalten und dann musst du schon wieder gucken, war es jetzt ein Tor oder nicht. Das hat das Spiel so verändert, dass ich mir wünschen würde, dass wir nicht das Rad zurückdrehen, aber dass wir anders damit umgehen.
Wir haben dem Fußball das Herz genommen. Wir haben dem Fußball das Herz genommen. Und das, ich stimme vollkommen zu, Ivo, mit den Persönlichkeiten.
Aber wie sollen sich diese Persönlichkeiten entwickeln unter diesen Bedingungen? Die Bedingungen sind ja so.
Ja, die sind alle verunsichert, weil sie wissen, wenn sie was falsch pfeifen, dann ist einer da. Und die Entscheidung.
Oder sie sind froh, ich erinnere mich an Aussagen zum Beispiel von Felix Brüch, der hat gesagt, ich war ganz froh, dass ich wusste, ich habe da sozusagen den doppelten Boden. Oder
das glaubst du nicht, dass der Allenfeld oder der Amarell wollten, dass ihnen einer ins Ohr sagt, dass sie falsch gepfiffen haben?
Dann hätte dem Allenfeld einer gesagt, du hast nach 30 Minuten abgepfiffen.
Ja. Aber da gibt es, glaube ich, schon, als Möglichkeiten gibt es schon, weil ich habe das Gefühl, dass die UEFA und die FIFA, also bei der Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft, es deutlich besser hinbekommen, weil sie die Hürde für den VAR deutlich höher legen.
Und sie scheinen einzufordern, dass es schneller gehen muss. Den Eindruck hat man immer wieder.
Das ist auch richtig. Und das führt dann lustigerweise dazu, dass es so starke Persönlichkeiten auf dem Feld gibt, dass man beim Viertelfinale Deutschland-Spanien glaubt, dass das kein Handspiel ist. Der wollte sich ja partout nicht anschauen. Der hat gesagt, angeschossen. Ne? Ja. Und das ist vielleicht dann zu viel, aber solche Persönlichkeiten wünsche ich mir grundsätzlich auch als Schiedsrichter.
Felix, wir sehen es die Fans im Netz.
Ja, ich habe das Gefühl, das R in VAR steht für Reizthema, so wie die Runde gerade emotional diskutiert. Von Woche zu Woche gibt es eben diese Diskussionen seit der Einführung in der ersten Bundesliga 2018. Und wir haben auf Instagram die Frage gestellt, mit oder ohne Beweis, was findet ihr am besten? Und ich bin ein bisschen überrascht, 61% sagen mit VAR, 21 ohne, 19 sagen nur bei messbaren Entscheidungen. Ich dachte, die Richtung ohne VAR wäre sogar noch ein kleines bisschen deutlicher. Und die Fans sehen, wie es teilweise auch in der Runde schon anklang, eher ein Schiedsrichter und weniger ein VAR-Problem. Gescheite Schiris wäre ein Anfang, ein bisschen polemisch. Die Schiris sollen achtsamer sein bei ein, zwei kleinen Fehlentscheidungen. Sagt ja keiner was, aber die Quantität der Fehler, die in dieser Runde, es geht um den Pokal, passiert sind, einfach zu viel. Und auch es ist weniger ein VAR-Problem, sondern vielmehr ein Schiedsrichterproblem. Also die Fans nehmen die Schiedsrichter in die Pflicht und das Thema wird uns mit Sicherheit weiter beschäftigen.
Aber irgendwie hängen diese Sachen ja untrennbar miteinander zusammen. Also das ist ja das, was wir hier in dieser Runde auch hören. Also die Entscheidungsqualität hat, ich glaube, das kann man schon so verargumentieren, nachgelassen, weil es den VAR gibt und die Entscheidung auf dem Feld, ich will jetzt nicht sagen, nur ein Vorschlag ist, das ist jetzt bewusst überzogen, aber weil die eben jederzeit korrigiert werden kann. Und die Schiris, die schon länger dabei sind, sind in ihrer Persönlichkeit schon so gereift, die können damit umgehen. Was ist mit den Jüngeren? Da scheint es eben, wollen jetzt, ich könnte nicht einzelfallgerecht sein, aber da scheint es dann so zu sein. Ich würde gerne auf diesen Punkt mit den messbaren Entscheidungen, das hat Axel Hellmann auch gesagt, das wäre Torlinientechnik, die scheint mir unstreitig zu sein. Und dann geht es um Abseits, losgelöst von der Frage, Grüße an Hausfeld, passiv oder aktiv. Sind das auf alle Fälle zwei Dinge, die man beibehalten sollte, weil da die Technik ja gute Dienste leistet? Und
dann bräuchtest du sogar den Chip im Ball, damit du nicht Probleme mit den Linien hast, damit du auch weißt, wann der Abstiegpunkt ist. Da sind sie ja auch überlegen, ob sie es machen. Das Problem ist halt, die Palette ist halt einfach zu groß über das, was wir alles diskutieren. Und ich wüsste auch nicht, wo mir der Kopf steht. Du könntest halt das so eingrenzen, aber hör auf, die beiden Themen, das ist das, wo wir eingreifen. Ansonsten hat der Schiri pure Aussagekraft. Und so könntest du den Schiri ein Stück weit helfen. Ich glaube auch, die neue Generation, die kommt, die wächst jetzt damit auf. Aber das braucht eben Zeit, bis sie halt so eine Darstellung wie ein Aitekin haben, die damit umgehen können. Weil ich bin ehrlich, also ich würde nicht jeden Sonntag morgens anhören wollen beim Bäcker. Und gestern nur dreimal falsch gelegen. Also das macht natürlich wenig Spaß. Also ich kann das schon verstehen.
Ja, da könnte ich mich sogar damit anfreunden, die faktischen Entscheidungen oder Fehlentscheidungen, dass man das bei der Torlinie macht, aus möglicherweise und beim Abseits. Aber 2018, ich bin gleich erschrocken, wir haben das jetzt 7 Jahre. Sind wir weiter als vor 7 Jahren? Und nochmal, wenn du in der dritten Liga einen Spiel anschaust, ohne Videoassistent oder ohne Videobeweis, das ist ein anderer Sport. Das ist der Sport so, wie er sein sollte. Der Ball ist im Tor und das ist Tor. Ja, und das hat dem Fußball, reißt das Herz raus. Wenn die Fans, da stehen 60.000 im Stadion und die trauen sich gar nicht zu freuen. Und dann ist irgendwann das Tor und dann ist natürlich die Freude schon irgendwo wieder vorbei, wenn du dich dann 2 oder 3 Minuten später, wenn er sagt, so, das war Tor. Und wir haben wenig bis nichts gewonnen und haben viel bis alles verloren. Und das steht in keinem Verhältnis, was wir gewonnen haben zu dem, was wir verloren haben. Und deswegen die faktischen Entscheidungen okay. Und diese Entscheidungshoheit hat bei den Schiedsrichtern zu sein, das ist schon lange nicht mehr so. Und es wird sich auch die Qualität der Entscheidungen und der Schiedsrichter würde sich wieder bessern und verbessern, wenn sie wissen, das, was sie pfeifen, steht. Ja? Und für mich ist das...
Würdest du denn so weit gehen, zu sagen, die Bundesliga sollte da einen Sonderweg gehen? Das würde ja auch bedeuten, dass beispielsweise dann anders in Deutschland agiert würde, als in der Champions League generell, als auf europäischem Terrain.
Ja, ist natürlich schwer, wenn du ein anderes Regelwerk hast in der Liga als im europäischen Wettbewerb. Also das ist natürlich für die Spieler, ich würde den Spielern auch sagen, du, wenn dir einer berührt im 16er, schmeiß dich hin, weil es Elfmeter gibt.
So eine falsche Einstellung.
Ja, aber es ist ja so, ich will ja spielen, sonst fliege ich raus. Also will ich meinen Job behalten oder will ich ehrlich sein? Also das ist ja diese Grauzone. Es ist schwer, 2 verschiedene Regeln zu haben, die du ja dann per se hättest. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, was die IFAB und die FIFA immer wieder vorgibt, diese Handspielregel, ja, und da spielt der Arsène Wenger keine unerhebliche Rolle, diese Handspielregel haben sie jedes Jahr eine neue Regel oder eine neue Ausnahme dazugepackt und jedes Jahr wird es komplexer und komplizierter. Ja. Das sage ich schon lange, es muss der Vorteil hat das oberste Kriterium zu sein. Wenn kein Vorteil entsteht für den handspielenden Spieler, spielen wir weiter. Ja. Und da sind so viele Sachen, die gemacht worden sind von den Regelhütern. Also in die habe ich komplett den Glauben verloren. Deswegen wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn der DFB, wenn die Leute das wollen, also wenn ich höre, dass 60% das wollen, dann machen wir so weiter.
Trotzdem gibt es einen Aspekt. Also wenn du überlegst, du nimmst jetzt dem Schiedsrichter den Bart, dann es wird immer dynamischer, immer schneller. Die Leute haben Handys. Jeder im Stadion weiß, dass da was falsch war. Nur der es entscheiden soll, ist nicht ausgestattet mit
dem. Der weiß es in der Halbzeit dann.
Der weiß es dann in der Halbzeit und hat ein schlechtes Gewissen in der zweiten Halbzeit. Ist es besser? Ich weiß es nicht. Deswegen, wie gesagt, ich bin dafür, dass wir anders mit der Technologie umgehen.
Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze einmal realistisch zu betrachten, also die Vorstellung, dass das von der DFL oder vom DFB ganz zurückgenommen wird,
die Fantasie habe ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist ja bei Abseits also, und bei Tolli nicht machen.
Dann wäre das sicherlich ein Weg, aber ein anderer Weg wäre ja noch mehr diesen Weg zu gehen, den Kirche versucht zu gehen, nämlich das Ganze wirklich nur auf die absolut glasklaren Entscheidungen zu reduzieren. Aber ich glaube, das sticht sich irgendwie mit dem Schiedsrichterwesen. Es ist ja für den Schiedsrichter schwer zu sagen, okay, es war falsch, aber war es auch falsch genug, um es, ne, und so.
Es braucht, glaube ich, alle, die mit Fußball was zu tun haben. Wir kommen nicht ohne, das wird auch nicht mehr passieren. So, und wir nörgeln alle, ist ja auch verständlich bei den Themen, aber wir müssen, glaube ich, allen theoretisch ein bisschen mehr helfen, dass das in die Richtung geht, wie wir uns vorstellen. Prozentual ist es nun mal richtig, was damit passiert. Viele Spiele werden korrekter entschieden, deshalb bin ich da bei dir. Aber die Probleme, die wir jetzt haben, da muss man halt zusammen sich an den Tisch setzen und das Ding so weiter ausarbeiten, bis wir in ein, zwei Jahren eine finale Version, wo wir sagen, damit können wir alle leben. Ob es dann in einbremsenden Situationen ist oder ob der Schiri wieder mehr Macht bekommt und kann selbst den VAR rufen, gibt es ja genug Optionen.
Ich habe einen Vorschlag. Wir lassen gleich noch ein bisschen den Ball laufen bei Sky 90. Die Fußballdebatte. Wir sprechen dann unter anderem über den FC Augsburg und seine Probleme. Sie verloren am Freitag gegen Borussia Dortmund mit 0:1. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und ich darf meine Herren um Ruhe bitten. Die Diskussion über den VAR ist munter weitergeführt worden, zeigt einfach, wie emotional dieses Thema ist. Und emotional geht es auch zu beim FC Augsburg. Sandro Wagner vor der Saison verpflichtet mit großen Hoffnungen, aber vorsichtig formuliert, im Moment läuft es, Marcel Meinert, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
Serhou Guirassy braucht nicht viele Torchancen, das zeigt er auch am Halloween-Abend in Augsburg, der Mann des Tages. Beim 1:0 Auswärtserfolg des BVB, die entscheidende Szene in der 37. Minute. Matsima köpft Massengo an und Guirassy ist zur Stelle mit seinem 5. Saisontor. Glückliche Entstehung für Dortmund, verdammt bitter für Augsburg. Das wesentlich besser verteidigte als zuletzt und in der Schlussphase auch nochmal Offensivdruck entwickelte Elvis Redzepi, aber die Monstergrätsche von Jobe Bellingham. Dortmund nicht zu Unrecht die zweitbeste Abwehr der Fußball-Bundesliga, aber der FCA ließ nichts unversucht. Wir sind in der Nachspielzeit. Das ist Noah Kai Banks mit dem ersten und einzigen Schuss auf das Tor von Borussia Dortmund. Die Null steht beim BVB und Sandro Wagner kassiert die dritte Niederlage in der englischen Woche.
Ja, und viel Hohn und Sport. Sandro Wagner, jemand, der gerne mal verbal nach vorne prescht. Will man auch, will man nicht nur aus Mediensicht, also einer, der mutig ist, aber fällt ihm jetzt irgendwie auch vor die Füße. Ist das gerecht?
Ja, das muss er abhaben können, ja, in dem Geschäft. Manchmal ist es halt so, wie es jetzt läuft. Er hat ein paar Aussagen getätigt, die hätte er sich besser sparen sollen. Er lernt auch dazu. Aber grundsätzlich ist das, was in Augsburg passiert, ist ein sehr mutiger Weg. Das muss man ganzheitlich sehen. Man darf das jetzt nicht nur auf Sandro Wagner reduzieren. Er ist aber Teil des Weges. Und der sieht übrigens vor, dieser Weg, dass der FC Augsburg so ein bisschen das graue Maus-Image verlässt. Und dafür haben sie ihn auch geholt. Nicht nur, dass er ein guter Trainer ist, sondern er soll ja die mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist ja schon mal ganz gut gelungen.
Ja, das ist gelungen. Ne? Sportlich läuft es noch nicht ganz so. Wie nimmst du ihn wahr?
Ja, Santo ist ja natürlich eine Persönlichkeit. Sehr überzeugt auch von seiner Arbeit, glaube ich. Jeder, der mit ihm arbeitet, findet ihn cool, auch locker und lässig. Ich finde es gut, wie er an die Sache rangeht. Man muss ihm natürlich auch die Zeit geben, mit einer Mannschaft auch als Trainer zu wachsen, die jetzt auch nicht komplett über die Qualität kommt, die er vielleicht auch bei der Nationalmannschaft vorher hatte, um besseres Spiel aufzuziehen. Und naja, die Sache, wie jetzt gegen Dortmund, das Tor, dafür kann der Trainer ja auch nichts. Wenn es nicht läuft, dann kommt der eins zum anderen, der köpft den an und dann schlägt es hinten ein. Wie gesagt, den Trainern sollte man auch mal eine gewisse Zeit geben, um sich zu entwickeln. Die Sache nach dem Bayern-Spiel, die Aussage hätte er sich im Nachhinein sparen können.
Auf der anderen Seite, in so einer Live-Situation läuft man vielleicht auch einfach mal in sowas rein. Das kann ja auch mal passieren. Ich persönlich würde sagen, abhaken ist ja nicht wirklich was Schlimmes geschehen. Macht man sich als Mannschaft Gedanken über das, was ein Trainer verbal und medial transportiert?
Ja, definitiv. Trainer, für die Mannschaft ist es enorm wichtig, ob der Trainer authentisch ist, was er nach außen gibt, ob auch einige Sachen in der Kabine besprochen werden. Und wenn du dann merkst, er steht voll hinter dir, dann gehst du auch für den Trainer durchs Feuer. Und
aber glaubst du ihm jetzt? Er hat eigentlich vor der Saison propagiert, ein bisschen offensiver spielen und so weiter. Gegen Dortmund hat er versucht, es ein bisschen mehr oder ein bisschen defensiver anzulegen. Das hat vom Ergebnis auch nicht ganz so funktioniert. Kann irgendwann ein Kipppunkt kommen, an dem man als Mannschaft nicht mehr anfängt, an das zu glauben, was der Trainer versucht zu vermitteln?
Den Punkt gibt es auch. Aber es ist natürlich, du musst in der Saison immer auf Situationen eingehen, die sich verändern. Wenn du natürlich einen offensiven Spielstil prägen willst und auch dieses Image von einer grauen Maus zu einem offensivfreudigen Verein herzustellen, dann willst du nicht im Abstieg spielen. Und es ist auch leichter, wenn du dann oben Erfolgserlebnisse hast, dass du dann als Spieler auch daran glaubst, was der Trainer einem vorgibt. Es wird sich jetzt zeigen, wie sie da wieder rauskommen. Und ich hoffe auch für Sandro, dass er das schafft, weil wir brauchen auch deutsche sehr, sehr gute Trainer. Vor allem auch in der Bundesliga.
Also kann auch für ihn eine Chance sein in der Form, dass er reift durch das, was er da jetzt erlebt?
Definitiv. Nichts ist so verinnerlichbar, wie wenn du gegen Abstieg spielst. Ich sage es immer gern, es gibt nichts Schlimmeres oder keinen größeren Druck, als wenn du gegen Abstieg spielst. Alles, was du oben erreichen kannst, Titel und Ziele, ist positiver Druck. Damit kannst du viel besser umgehen, als wenn es um Existenzen geht.
Und Weinziel hat es ja gezeigt, dort hat auch einen sauschweren Start gehabt. Und im Winter sind dann andere Herren dann geflogen und er ist dann durchgestartet mit der Mannschaft. Also er hat einen schweren Start gehabt, weil es sportlich nicht läuft. Man muss wissen, Torup hat die beste Punktequote aller Augsburg-Trainer gehabt. Und du hast in der Rückrunde teilweise die beste Abwehr Europas gestellt. Und genau das ist jetzt das Problem. Man wollte vielleicht, und das ist glaube ich noch nicht mal Sandros Schuld, in Augsburg zu viel. Du hast einen Imagewechsel geschafft und wolltest das graue Image ablegen. Ich weiß aber gar nicht, ob der Kader, der gut ist, aber so viel hergeht, wie man sich gewünscht hat. Man ist nicht am Abstiegsplatz. Das ist für Augsburger Verhältnisse 15 Jahre okay gewesen. Jetzt aber nicht mehr. Und auch die ganzen Spruchbänder, dass es nichts gegen Sandro Wagner ist, gegen das, was der Verein vorgegeben hat. Und jetzt muss man ihm auch die Zeit geben, dass er da anarbeiten darf. Aber Fakt ist auch, weder offensiv noch defensiv funktioniert es halt.
Also Spruchbänder gab es, da ging es zum Beispiel um Personenkult, niemand ist größer als der Verein, Marketing wurde bemängelt. Auf der anderen Seite gab es, ist auch wichtig, gehört auch zur Wahrheit, Applaus nach dem Spiel trotz der Niederlage. Aber Sandro Wagner wurde natürlich bei uns auch auf die Plakate angesprochen.
Allerdings gab es auch in der ersten Hälfte Spruchbänder gegen dich. Wir werden das Ganze nochmal einblenden. Ich kann es hier nochmal vorlesen, weil es ist wirklich schwierig zu erkennen. Also große Worte, keine Taten. Wie lange wollt ihr noch warten? Im Gewechsel vollbracht von der grauen Maus zur Schießbude der Liga. Personenkult und Marketingwahn, das sind nicht unsere Werte. Niemand ist größer als der Verein. Wie sehr geht dich das an?
Ja, erstmal habe ich es nicht gesehen im Spiel, weil ich schon aufs Spielfeld geschaut habe. Und grundsätzlich hast du auch super vorgelesen, muss ich sagen.
Danke.
Aber ich muss natürlich sagen, das ist ein Unmut, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Als Zuschauer ist doch ganz normal und das müssen wir akzeptieren. Punkt.
Was macht das persönlich mit dir?
Ja, das ist natürlich schade. Ich sehe jetzt nicht meinen Namen, aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind.
Ja, vielleicht macht er sich ja dann auch darüber Gedanken. Es war ja schon wichtig, das nochmal vorzulesen, damit er jetzt auch nicht sagen konnte, ich weiß nicht, um was es geht. Macht er sich ja vielleicht auch Gedanken darüber, ob da mehr als ein Fünkchen Wahrheit dran sein konnte, was da auf diesen Plakaten steht. Heißt, passt das, was er will, zu diesem Club und zu dessen DNA?
Ja, sonst wäre er nicht hingegangen. Also da wird er sich schon Gedanken gemacht haben und wir mit der Vereinsführung gesprochen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele der Fans dieses Banner geschrieben haben oder hinter dem Banner stehen. Die Augsburger waren dieses Jahr das erste Mal nach 10 Jahren, glaube ich, am Samstagabend vertreten, was ja mit Sicherheit nicht schaden kann oder wird. Und,
das war Freitagabend jetzt.
Oder, ja, Samstagabend gegen Bayern. Ja.
Ach so, gegen Bayern. Das erste Mal jetzt zumal genau. Das Spiel gegen Dortmund.
Okay. Und deswegen, ich glaube, dass das, wenn du da reinkommst, in der Bundesliga ist das natürlich alles etwas größer als in der Regionalliga oder in der dritten Liga. Und die Frage, die du dem Sebastian gerade gestellt hast, ich glaube, da muss er wirklich aufpassen. Also wenn du diese Aussage, die er getroffen hat, ja, wenn er gesagt hätte, ich trainiere lieber meine Jungs als die der Bayern, dann hätten alle gesagt, wunderbar, der steht hinter seinen Jungs. So wie er es gesagt hat, war es Unsinn. Und die Spieler kriegen das natürlich mit. Und wenn du das nochmal machst und vielleicht nochmal, dann sitzen die in der Kabine und sagen, was hat denn der Alte schon wieder erzählt? Ja? Und da, und wenn du mal den Respekt und das Vertrauen irgendwo der Spieler verlierst, kriegst du nie mehr wieder. Ja? Und ich glaube, da muss er wirklich unheimlich vorsichtig sein. Ich will, dass er mir die Meinung sagt und dass er da sehr klar ist. Er hat da sehr gut reagiert, auch wenn er die Nele da, das hätte man vielleicht etwas anders oder im anderen Wortfall oder Ton sagen können. Ich glaube, er kann das ab. Ja? Und die Sache ist ja die, wenn du verlierst, ja, dann hast du nicht recht. Ja, und die Leute haben letztes oder vorletztes Jahr immer gesagt, der Alonso, der ist so souverän, der gibt so tolle Interviews. Ja gut, wenn es jede Woche gewinnst, wenn es dann keine Interviews geben kannst, dann kannst du nie ein Interview geben. Ja? Und er verliert halt jetzt öfter mal oder zu oft. Und dann hast du natürlich keine Argumente. Ja? Und deswegen ist es wichtig, und zu dem Imagewechsel.
Ich würde jetzt gerne einmal
eben ganz kurz... Es ist ein sehr mutiger Schritt. Ich wollte nur sagen, du musst schauen, dass du die sportliche Leistung, dass du eine Mannschaft hast, die da im oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte mitspielt, dann wird sich das Image von selber ändern. Ja? Und nicht andersrum. Deswegen, das war ein mutiger Schritt. Werden wir sehen, wie es ausgeht.
Also der FC Augsburg hat die Saison sehr gut analysiert, die vergangene. Und ja, gute Abwehr. Man hat aber Spiele auch gewonnen, die man eigentlich laut XG-Werten und anderer Faktoren hätte gar nicht gewinnen können oder sollen. Und die haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Der CEO Michael Stroll, der hat eine ganz klare Vision. Und das ist ausgelegt auf 2030, 32. Und ich finde das gut und mutig. Wir haben vorher über Leverkusen gesprochen. Ja? Welche Antworten will denn die Bundesliga und welche Antworten wollen die Bundesligisten finden, um sich zu positionieren, um irgendwo weg aus diesem grauen Maus-Image zu kommen. Wir haben Mannschaften wie Wolfsburg, wie Hoffenheim, möchten nicht noch weitere aufzählen. Aber dass da ein Club jetzt entscheidet, wir wollen langfristig uns neu positionieren und gehen Risiken ein.
Aber du weißt auch, Ivo, wenn ich da widersprechen darf oder das einordnen darf, 2030, 32, das musst du dann erstmal erreichen,
natürlich,
wenn es sportlich so weiterläuft.
Aber ich wollte darauf hinaus, dass das ist jetzt ein Prozess, ich nenne es mal Transformationsprozess. Da werden Strukturen verändert im Hintergrund, da werden Personen ausgetauscht. Ja, wir haben ja hier eine neue, völlig neue sportliche Struktur. Und da ist es völlig normal, dass man Rückschläge hat. Und man darf nicht vergessen, Sandro Wagner hat nahezu den gleichen Kader und hat vorne in der Offensive ein großes Problem. Die haben mindestens einen Stürmer zu wenig. Mhm. Eigentlich müssen sie zwei holen in der Winterpause. Und was man ihm vorwerfen kann, finde ich, ist, dass er vielleicht zu viel wollte. Dass er jetzt, was du gesagt hast, er wollte vielleicht ein bisschen zu schnell etwas entwickeln. Dafür reicht manchmal die Zeit nicht. Die Mannschaft ist vielleicht hier und da überfordert mit dem, was er will. Und das Dortmund-Spiel war ein gutes Zeichen dafür, dass er lernt und dass er auch wieder zurückschrauben kann. Weil das war ein völlig anderes Spiel als gegen Leipzig.
Zur Wahrheit gehört aber auch, wenn du über Stürmer redest, so Claude Maurice oder Essiende, die uns alle so begeistert haben, die siehst du nicht mehr. Also es gibt auch Leute, die letztes Jahr dazu beigetragen haben und zum Erfolg, die keine Rolle mehr spielen. Gehört ein Wolf dazu, Tietz, die sind raus. Und das, was du sagst, so eine Idee für 2030 aufzubauen, ist schön im Fußball. Wenn du aber verlierst, dann ist das Thema im Winter erledigt mit dem Traum. Und entscheidend ist, wie schnell willst du eine Veränderung? Natürlich braucht das Zeit. Aber warum nicht auf die Defensive, die gut war, aufbauen und sagen, okay, wir waren offensiv vielleicht nicht gut genug. Dann lass uns im nächsten Saison erstmal daran arbeiten, dass wir offensiv gefährlicher werden und nicht mit 100% rein, weil das ist einfach too much gewesen.
Was sagen die FCA-Anhänger, Felix?
Erstmal kann ich sagen, auch weil ich Freitag im Stadion war, dass der FC Augsburg da gegen den BVB tatsächlich deutlich besser, deutlich griffiger war als zum Beispiel beim 0:6 gegen Leipzig, als beim 0:1 gegen Bochum. Und Dortmund hatte halt genau einen Schuss aufs Tor, der war dann drin. Aber trotzdem unterm Strich 6 Niederlagen nach 9 Spielen, Negativrekord und genauso wie die 21 Gegentore nach 9 Spielen. Ein Fokus, wir haben es mitbekommen, ist dabei weiter natürlich auf Sandro Wagner, auf den Trainer. Es gab diese Plakate in seine Richtung und ich kann nochmal sagen, auch als Augsburg-Reporter, das geht ihm schon nah. Er macht sich viele Gedanken, hinterfragt sich auch selbst viel Und an der Stelle auch der Hinweis, trotzdem weiterhin volle Rückendeckung vom Verein, von den Verantwortlichen und so weiter. Und dann gucken wir, wie die Fans das konkret sehen. Und sie sehen es differenziert. Diese Leistung war die beste Leistung dieser drei Heimspiele. Nun gilt es selbst, Tore zu schießen, auch gerade schon gehört. Und dann Thema Erwartungshaltung. Junge dachten die Augsburg-Fans, dass sie Champions League spielen. Manchmal hat man aktuell so ein bisschen das Gefühl, finde ich. Und dann auch, ich mag Wagner als Typ, weil er sein Herz auf der Zunge trägt. Da geht es mir übrigens genauso. Allzu lang geht das nicht in Augsburg, denkt er. Aber Sonntag auf jeden Fall der FC Augsburg dann in Stuttgart zu Gast. Es wird nicht viel einfacher. Und Sebastian, ich soll dir noch liebe Grüße ausrichten von Benny Weber, dem Sportdirektor. Ihr kennt euch ganz gut aus BVB-Zeiten.
Ja. Ja, ja, genau.
Woher kennt ihr euch genau?
Er war ja Videoanalyst von Thomas Tuchel bei Dortmund.
Ja.
Kommt auch aus der Frankfurter Region und freut mich sehr, den Weg, den er gegangen ist. Erstmal mit Chelsea Champions-League-Sieger, dann Paderborn, hervorragende Arbeit geleistet letztes Jahr und jetzt in der Bundesliga Chance zu bekommen.
Schauen wir auf den BVB, einen deiner Ex-Clubs. Können jetzt auch Arbeitssiege? Ist das ein gutes Zeichen?
Ja, definitiv. Niko Kovac macht hervorragende Arbeit oder hat hervorragende Arbeit schon geleistet. Er steht für sich, seine Persönlichkeit. Er geht nicht nach Befindlichkeiten, nach einzelnen Spielern, sondern wer mitzieht, der spielt auch. Und er hat die Mannschaft enorm stabilisiert, gerade von hinten raus. Ist vielleicht nicht immer mehr das Spektakel, das sie schon in den letzten Jahren mal gezeigt haben, aber deutlich solider.
Wie war Tuchel als Trainer?
Besonders. Er ist auch ein sehr, sehr guter Trainer, was fachlich angeht. Manchmal hat es dann menschlich dann auch nicht mehr funktioniert bei Dortmund, gerade am Ende raus. Und daran ist er, glaube ich, auch beim einen oder anderen Verein danach noch gescheitert. Aber fachlich ist es ein Top-Trainer.
Hat er dich gepackt oder hat er die Mannschaft gepackt mit dem, was er inhaltlich vermittelt hat?
Insgesamt ja. Bis zu einer gewissen Weise schon. Seine Spielidee ist sehr strukturiert, auch viel mit Ball. Das macht auch Bock, wenn du die Spieler dazu hast. Aber wie wir es da auch wieder haben, man muss als Trainer auch authentisch bleiben. Wenn du dann die Mannschaft oder die Kabine verlierst, dann wird es schwer.
Das ist bei Niko Kovac definitiv nicht der Fall. Jetzt fährt er mit der Borussia unter der Woche zu Manchester City, einer deiner Ex-Vereine. Hat der BVB da eine Chance?
Die spielen jetzt gerade, also im Moment haben sie, glaube ich, gegen jeden Schuss. Und sie haben unter der Woche, glaube ich, in Frankfurt haben sie Guirassy weggelassen. Jetzt war Schlotterbeck krank. Das heißt, sie können auch ohne die zwei vielleicht wichtigsten Spieler Spiele gewinnen, schwere Spiele. Und das war ein Arbeitssieg. Und das, ich glaube, das war der Sieg wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten, der den Nico am meisten gefreut hat am Freitagabend. Weil das war wirklich schmutzig. Und die Augsburger haben das wirklich super gemacht. Also die waren auf Augenhöhe, haben den einen Fehler genutzt und haben das Spiel dann nach Hause gefahren. Im Stile eine Klasse-Mannschaft, wie man sagt. Und was er gemacht hat, seit er dort ist. Also der 20 Punkte aus den letzten 8 Spielen, letzte Saison und jetzt, diesen Lauf, den sie haben, stehen in der Champions League gut da. Also muss ich sagen, das ist herausragend, was er macht. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen. Vielleicht können sie den Bayern ja auf den Zahn fühlen. Und wenn sie in der Champions League unter die ersten 24, vielleicht sogar unter die ersten 8 kommen, freut man uns sicher als deutscher Fußballfan natürlich.
Sebastian, wir kommen so langsam zum Ende unserer Sendung. Noch nicht da, aber wir nähern uns dem. Deshalb so die Frage, wohin könnte die Reise bei dir gehen?
Bei mir? Noch in alle Richtungen. Ich genieße momentan unglaublich die Zeit mit der Family. Bin aber im Austausch auch mit Vereinen oder Verantwortlichen, gerade auch von der Eintracht oder sei es auch vom DFB. Mal gucken, ob es in die Trainerrichtung geht oder vielleicht irgendwie anders in dem Verein.
Auch Männer?
Schiedsrichter würde ich hin.
Im VAR-Keller.
Ja. Eher Trainer, eher Sportdirektor?
So ganz habe ich mir nicht festgelegt. Ja. Bin noch gespannt. Bin auch auf der Reise.
Ja, aber jetzt so gerade so der Prozess, wo man anfängt, den Fußball vielleicht auch so mit ein bisschen anderen Augen zu sehen, ein bisschen Abstand gewinnt und dadurch wieder neue Einblicke?
Definitiv. Und man bekommt auch mehr mit, in welche Richtung will man dann auch, was will man sich auch antun. Sei es die mediale Diskussion oder den Druck, den man von außen wieder bekommt. Aber es gibt nichts Geileres, als am grünen Rasen zu stehen.
Jetzt haben wir zu Beginn der Sendung die Verletzungshistorie angesprochen. Wenn die OP jetzt wirklich anschlägt, kannst du dann irgendwann wieder wirklich auch Fußball spielen oder mit den Kindern im Garten Fußball spielen, also all diese vermeintlich alltäglichen Sachen machen?
So ist der große Plan und das war auch mit einer der Gründe, warum ich nicht weiß, wo es hingehen soll. Wenn ich als Trainer sein will, dann will ich auch was vormachen können. Mhm. Wenn du dann nicht 100% fit bist, dann wird es auch schwer.
Deshalb sitze ich jetzt hier.
Also
zu kommen. Da gehen wir erstmal gut gelaunt zu Leo rüber.
Ja, also wir haben noch Wolfsburg gegen Hoffenheim. In Anbetracht eurer leidenschaftlichen und lebhaften VAR-Diskussion darf ich sagen, der VAR hat auch in diesem Spiel eingegriffen. So viel schon mal vorneweg. Und für Paul Simonis, heute Hoffenheim am Freitag in Bremen. Live bei uns würde ich sagen, ist es ein 6-Tage-Rennen um seinen Job. Und Stand jetzt würde ich sagen, er muss in die Pedale.
Ja, wir verraten jetzt nichts weiter, aber das klingt auf alle Fälle spannend. Sebastian, Dankeschön, ne? Also alles Gute und auf bald hier bei uns in der Sendung. Danke. Dankeschön generell an die Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse bis hierher. Und Leo übernimmt gleich. Viel Spaß dabei, schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.